Binärgewitter. Der Podcast rund um Web, Technologie und Open Source.
Hallihallo, herzlich willkommen zu Binärgewitter Talk, Ausgabe 339. Heute mit Felix.
Kein Felix.
Und Markus.
It's summertime. Ah ne, in the summertime singt man. Ah, ich sing lieber nicht. Hallo zusammen.
Ab in den Süden. Ja, und mit meiner einer, ich bin Ingo. Hallo, willkommen im Jahr 2023, glaube ich. Weil...
Ja, Ingo, was ist da los? Bist du noch in der Vergangenheit?
Ich lebe in der Vergangenheit. Und zwar nicht nur eine Sendung lang, sondern mehrere. Ich krieg's irgendwie nicht auf die Reihe, unsere Sendung richtig zu benamnen. Also sorry, ich habe geguckt, das waren ja wirklich die letzten 3, 4, 5 Sendungen oder so, die ich alle nach 2023 gepackt habe. Keine Ahnung. Ich fand 2023, glaube ich, viel cooler als 2024 und deswegen bin schon so deprimiert von diesem Jahr. Vielleicht wollte ich das einfach ignorieren oder so.
Ja, weiß ich. Sag doch mal die Kategorie, dann können wir gleich noch ein bisschen mehr über Downloads sprechen.
Genau, wir sind in der Kategorie Blast from the Past. Unsere genau. Startkategorie sozusagen.
Genau. Es ist nicht nur so, dass gewisse Sendungen einfach mit 2023 dran steht, obwohl sie eigentlich von diesem Jahr sind. Das wäre ja noch so, ja, es ist nicht gut, aber
fällt meistens keinem auf.
Sieb merkt das niemand und es sollte eigentlich egal sein. Ist halt ein bisschen verwirrend, aber es funktioniert schon. Aber dann hat irgendwie Felix Download-Server nicht funktioniert. Ja. Dann haben wir umgestellt, dann hat irgendwie dein Download-Server funktioniert und nicht funktioniert.
Doch, meiner hat funktioniert und dann habe ich gedacht, naja, dann kann ich jetzt wieder auf den anderen umstellen. Und dann hat Felix da wieder rumgesponnen und dann musste ich wieder zurück springen und dann ist dir vorhin aufgefallen, dass auf meinem Download-Server ein paar Sendungen fehlen.
Genau, da haben ein paar Sendungen gefehlt. Ich habe hier so ein Merge-Request gemerged, wo jemand das NixOS-Wiki-Update-Zeug gemacht hat. Habe ich gedacht, so ja, klickst du drauf, sieht gut aus, kann man mergen, gemerged, gefehlt. Und wir haben so einen kleinen Check, der halt alle Sendungen checkt, ob sie erreichbar sind und turns out, da fehlen ein paar Sendungen. Ja. Aber jetzt sollte alles wieder da sein. Falls nicht, schreibt das doch in die Kommentare. Im Zweifelsfall merken wir es halt nicht selber. Aber die sind schon irgendwo.
Ja, genau. Man müsste also, wir haben auch da einen Backup von Backup von Backup. Ich schreibe die Sendung an 3 verschiedene Stellen tatsächlich hin. Wie ihr seht, mindestens eine funktioniert immer nicht. Aber deswegen, schreibt man es ja an 3. Genau, also Felix, da weiß ich nicht, der ist gerade ein bisschen instabil. Auch unser Pad hier löst sich ab und zu mal auf gerade. Liegt bestimmt an Nixos.
Jetzt, wo er nicht da ist, können wir ja solche Dinge
rumhaten.
Können wir ja rumhaten, so viel wir wollen.
Genau, und da wir auch kein Monitoring oder sonstige Sachen haben, seid ihr Hörer unser Monitoring. Ist auch ein bisschen schlecht, oder? Also, ich meine, sehr, sehr nett von euch, dass ihr uns darauf hinweist auf allen möglichen Kanälen. Also ich habe auch ganz viele Nachrichten im Mastodon bekommen. Also vielen Dank dafür. Sorry, dass ich gerade ein bisschen auf Mastodon schwieriger reagiere. Mein Leben ist gerade so voll. Ich gelobe aber wieder Besserung, da schneller zu reagieren. Jedenfalls total lieb und nett von euch, dass ihr uns darauf hinweist, dass unsere Server down sind. Weil wie gesagt,
sonst passiert nichts.
Wenn da niemand complaint. Genau. Ja. Mit nix passiert nix.
Genau.
Ja, aber jetzt sind sie gerade wieder erreichbar. Wie gesagt, hier aus dem Keller. Direkt da, wo auch die Kommentare liegen. Das sollte jetzt gehen. Und die paar Sendungen haben wir gefunden, die fehlten. Von dem her.
Genau.
Sind wir mal zuversichtlich.
Also, war das gerade eben nur auf die Erreichbarkeit über Mastodon bezogen oder auch auf die Aktualisierung vom Server?
Häng ich auch, aber ich
Alles gut.
Also
ich wollte nur ärgern.
Ja, ich habe eigentlich immer, wenn ein ganz böses Sicherheitsupdate kommt, dann bin ich eigentlich schon hinterher, das direkt zu machen. Und ja, ich hänge, glaube ich, ein ganze Major Minor, also ich hänge noch auf 4.1 und ich glaube, wir sind schon bei 4.2 mindestens.
4.2.9 ist aktuell.
Genau, aber die 4.1er wird ja noch gepflegt und eigentlich wollte ich den Mastodon auch zu mir in den Keller ziehen und wollte eigentlich dabei dann auf Docker auch umstellen und da ist aber noch was gefailed und
man muss ja erstmal das Kubernetes hochziehen.
Ja, ich würde jetzt tatsächlich einfach
Kanonen,
nur Docker machen.
Kanonen, Spatzen, alles, was geht.
Ja, alles, was geht. Und dann natürlich mit Ruck und Ceph, weil sonst macht es ja keinen Spaß. Ja, man braucht schon die richtigen Storage dahinter. Ja. Genau, wobei ich mich gerade auf Arbeit ziemlich viel mit NFS beschäftige. NFS für CephFS, also das ist auch spannend. Und dann Kerberos und so Sachen, mit denen ich, also gerade Kerberos mit Sachen, mit denen ich mich noch nie beschäftigen wollte, was ja auch irgendwie doppelt und dreifach komplex ist. Aber ja, so bestimmte Sicherheitsaspekte, die man dann haben will und sagt, nee, hier nur POSIX, Rechte reichen mir nicht. Ich will irgendwie noch absichern, dass die Leute auch wirklich die sind, für die sie sich halten. Und dann brauchst du ein Kerberos-Ticket und sonst kommst du hier nicht rein. Und von dem her, ja, machst du das dann über NFS oder über Samba? Jupp. Solche
nicht
Dinge.
Schlecht.
Ja. Was haben wir denn?
Aber wo du ZFS sagst?
Ja.
Achso, na, gehen wir zu. Nee. Das ist interessant.
Was?
Man mit ZFS, du hast ZFS gesagt, was mit deinem Kopf schoss, war, dass man mit ZFS, mit dem Snapshot-Feature auch sehr schön ein Ransomware-Secure-Backup bauen kann. Weil die Ransomware wird niemals die ZFS-Snapshots verschlüsseln können. Könnt ihr mir folgen?
Ja, das ist korrekt.
Yeah.
Genau, weil sonst tut man sich mit der Challenge, ein Ransomware-Backup aufzubauen, relativ schwer. Weil du dafür, also finde ich, ist immer sehr subjektiv, weil du ja irgendwas aufbauen musst, wo der Backup-Server pullt. Und wenn du aber ein ZFS mit Snapshot-Feature hast, dann musst du das nicht mehr zwangsläufig tun. Dann kannst du immer noch Backups pushen lassen. Wenn der User, der pusht, eben kein Root ist und deswegen auf ZFS keinen Zugriff hat, du aber ZFS-Snapshots aktiv hast und die dann automatisch setzen lässt, dann ist es getrennt voneinander. Dann hat der Benutzer nicht genügend Berechtigung, um im ZFS die Snapshots anzupacken. Also wenn die Ransomware dann mit den Credentials, die sonst die Backups pushen, auf die Backup-Server geht und da das letzte verfügbare oder sichtbare Backup verschlüsselt, hast du immer noch die ZFS-Snapshots, die nicht verschlüsselt sind.
Aber das ist doch bei allen Snapshots-Features so, oder nicht?
Ja, also, natürlich. Also, ich dachte, man kann mal ein bisschen Werbung für ZFS machen.
Okay.
Korrekt.
Gut. Ich benutze jetzt kein ZFS tatsächlich, aber ne, stimmt nicht. Ich habe jetzt angefangen, an einer Stelle das mal auszuprobieren. Und eigentlich wollte ich auch mal BcacheFS ausprobieren. Turns out, der Server, auf dem, den ich jetzt gerade eigentlich ist noch zu viel zu alt, genau.
Das klingt nach einem Enterprise-Problem, ja?
Ja, ist so ein Ubuntu LTS. Das ist noch zu alt dafür. Und ja, ich jetzt an der Stelle rumbaue, muss ich erstmal was anderes machen.
Ja, musst du dann erzählen, ob man sich das anschauen soll.
Ja. Gucken wir mal. Also gerade, ja, nur ein neues, ja, Backup, NAS, so bei mir hier bauen und das konnte jetzt aber noch nicht mit BcacheFS passieren, sondern da nehme ich immer noch ButterFS. Ja.
Ja. Ich hab ZFS gemacht und ich habe mein Backup trotzdem Pull. Also ich habe Snapshots und ein Pull-Backup.
Okay.
Weil es mit ZFS dann auch super easy. Weil du hast ja die Snapshots und kannst sagen, ja, von vorherigem Snapshot bis zu aktuellem Snapshot, schick mir mal alles. Und los geht's.
Was haben wir noch als Blast von
Winamp? Was mit Winamp?
Winamp, warum wir Hardware? Haben darüber gesprochen. Das ist jetzt so ein richtiger Blast, der also quasi so ein Extended, so ein Extension Blast. Wir haben über Winamp gesprochen und da eigentlich alles zu gesagt, was dazu zu sagen war. Und dann bin ich über dieses YouTube-Video gestolpert, wo jemand ein Hardware-Winamp gebaut hat. Und das wollte ich euch unbedingt mitbringen und teilen. Es ist dann in den Shownotes verlinkt. Schaut es euch an. Was er getan hat, ist, er hat sich ein Blechgehäuse anfertigen lassen. Er hat Elektronik zusammengestöpselt und dann ein Winamp-User-Interface draufgestülpt. Und in den Kommentaren wird schon fleißig danach gefragt, ob es denn jetzt endlich Kickstarter gibt oder einen Shop dafür. Aber offensichtlich ist es bis jetzt ein Einzelstück und einfach nur zum Nachbau empfohlen.
Ist das ein Touchscreen vorne drin oder was ist das?
Ich habe das so verstanden, ja. Das
crazy. Also vor allem dieses, wo drei von diesen Boxen dann aufeinander gestapelt sind. Es hat schon so diese, ja genau, diese Stereo-Vibes und so.
Ja. Ja,
verrückt. Also sieht echt gut aus, muss man sich jemand echt Mühe geben. Ah, hier, Display. Was steht hier?
Ich muss mir das mal auch mal angucken. Also es ist schon, es kommt leider ein bisschen spät. Ich habe vor Jahren mal mit einem Freund das Projekt angefangen und leider nie zu Ende gebracht, für ein Jugendtreff eben so ein MP3-Player dahin zu basteln mit einem Touchscreen und dahin zu stellen. Und das hier wäre das optimale User-Interface gewesen zu seiner Zeit, weil damals kannte jeder Winamp. Ja, das war super.
Jetzt ist es halt so ein, für alte Leute.
Ja. Ja, sieht cool aus irgendwie.
Nicht, dass ich es bräuchte, aber nee.
Aber es ist halt doch, ordentlich
also gemacht. Das ist Equipment fürs Wohnzimmer. Ich glaube, das ist schon wohnzimmertauglich.
Okay.
Vielleicht nicht unbedingt wife-compatible, aber zur Hardware. Er hat das mit einem Raspberry Pi 4B gebaut, 32 GB SD-Karte und den Player der Vollständigkeit halber mit einem physischen CD-Laufwerk ausgestattet.
Oh Gott. Oh Gott.
Weil das, also sieht schon sehr ordentlich gebaut aus, also kann man nichts sagen.
Ja, da hat jemand Liebe reingesteckt, das ist so.
Da hat sich da schon Mühe gegeben, also es sieht schon sehr cool aus. Und ja, es ist irgendwie so ein Ultra-Widescreen with Touch-Capabilities. P79T anscheinend. Ja, sehr geil.
Sehr schön. Könnt ihr nachbauen oder einfach nur das YouTube-Video angucken und genießen, wie er das gebaut hat. Die Linamp.
Genau. Linamp. Was cool ist bei der CD, der legt natürlich die CD ein und das Ding, entweder benutzt es CD-Text oder es ruft die Titeldaten ab. Auf jeden Fall hat man die Titeldaten dann im Winamp. Wie früher.
Ja. Ja, vorausgesetzt jemand hat diese wirklich Sachen in die Datenbank eingetragen noch.
Ja, die Frage ist, hast du noch eine CD?
Ja.
Ja. Verrückt.
Nicht mehr viele,
Also nach so einem Umzug braucht man ja manchmal ein bisschen länger, bis man alles ausgepackt hat. Und ich habe letzte Woche noch CDs aus einem Karton ausgeräumt und direkt überlegt, wo ich sie denn jetzt lager. Nein, diese CDs mag ich nicht wegschmeißen.
Okay.
Du kannst ja zuerst digitalisieren und dann wegschmeißen.
Die sind natürlich längst digitalisiert, sonst hätte ich sie ja schon viel früher vermisst, aber
Naja, dann hättest du sie aber einfach in der Kiste lassen können, da CDs drauf.
Nee, die Kiste war zu klobig, da musste optimiert werden.
Ah ja. Schwierig.
Okay, so weit zu dem Winamp Nachbau in Hardware. Lustig. Dann haben wir letztes Mal über dieses tolle neue Windows-Feature gesprochen, was da vielleicht demnächst kommt, aber jetzt doch nicht kommt. Ein Hörer hat uns den wahren Grund geschrieben. Was ist der wahre Grund, warum das manchmal nicht funktioniert?
Ja, genau. Recall, es wird natürlich nicht alle Inhalte mitgeschnitten, wenn man zum Beispiel DRM-geschützte Dinge schaut, dann werden die natürlich nicht mitgeschnitten. Das möchten wir hier nochmal richtig stellen. Das ist natürlich, DRM ist natürlich hier. Hollywood ist ganz wichtig. Weil sonst könntest du ja deine DRM-geschützten Hollywood-Filme aus dem Recap von Friends schauen. Und das wäre natürlich, also. Ja,
das geht nicht.
Wo kommen wir da hin?
Ja, nee, natürlich. Sonst könnte man das ja, ja, die Screenshots dann mitnehmen und irgendjemand anders zeigen. Oder Microsoft würde die wichtigen Sachen nochmal kommen. Dann sitzt jemand bei Microsoft und guckt sich die ganze Zeit illegal Filme an.
Genau. Und das wäre natürlich.
Ja. Also eigentlich, um das zu verhindern, ihr müsst die ganze Zeit im Hintergrund einen, ja, der im geschützten Film gucken und dann werdet ihr nie gefilmt beim, was auch immer ihr sonst noch treibt.
Das ist so der Subway-Surfer, oder? Kennt ihr diese Memes oder Videosachen, wo es so Splitscreen ist und die Hälfte ist irgendwie so Subway-Surfer und die andere Hälfte ist dann irgendwie in so ein, was weiß ich, das actually, damit Leute halt das schauen, dass sie die Aufmerksamkeit behalten. Und dann musst du das machen, aber halt mit dem geschützten Film. Dass du irgendwie immer beim Arbeiten hast du, irgendwo in der Ecke hast du noch so ein paar, ja, hast du so ein kleines Window, wo dann halt irgendwie ein Film läuft.
Ja. So machen wir das. Ja.
Das ist ein Win-Win. Du kannst Filme schauen und du wirst nicht gestalkt.
Genau. Und vielleicht arbeitet man noch dabei. Zwischendurch. Genau.
Vielleicht. Ja. Aber das ist optional.
Genau.
Arbeiten ist optional.
Oder du musst dir eine Arbeit suchen, wo deine Arbeit Filme schauen ist. Gibt's auch.
Ich fürchte, dann wird man des Filmeschauens schnell überdrüssig.
Ich glaube auch, ja.
Okay, dann vielleicht nur als Ferienjob.
Das ist so, wie wenn man als Hobby Software entwickelt und dann Softwareentwickler wird. Dann hat man auf einmal den Stress, dass man sich ein neues Hobby suchen muss, weil man hat ja nur noch Arbeiten, kein Hobby mehr. You know? You remember?
Ja, nee. Oder du musst auf Arbeit zum Beispiel die ganze Zeit C-Sharp machen und darfst dann endlich in der Freizeit Python oder
Java machen.
Wäre jetzt nicht. Haskell vielleicht. Du darfst dann Haskell machen. Weil das ist richtig geil. Da stehst du drauf.
Da kommen wir noch dazu. No spoilers.
Das ist ja echt? So mit.
Zu Haskell kommen wir noch, ja?
Echt?
Okay. Ja, ja. Das
ist ja so mit Geschmack und Streiten und im Auge des Betrachters und so.
Okay, dann kommen wir zur nächsten Kategorie schon. Tote der Woche. Was ist denn tot? Ich habe eine Sache mitgebracht auf jeden Fall, weil ich betreibe auch Mail-Server und musste da vorletzte Woche, schon 3 Wochen her, bisschen was basteln, weil ich tatsächlich noch auf eine Blocklist gesetzt habe, die irgendwie zum Urgestein gehört. Ja, also das ist diese SORPS-Liste, Spam and Open Relay Blocking System. Die gab es schon seit 2001 und ja, hatte ich eigentlich in allen meinen Mail-Servern eingetragen. Fragt halt dann immer, wenn eine E-Mail reinkommt, wird halt immer gecheckt, okay, kommt die von irgendeinem von diesen Servern, die auf dieser Liste stehen? Wenn ja, dann wird sie halt direkt geblockt. Diese Listen, die SORPS betrieben hat, sind jetzt eingestellt worden und ja, gibt natürlich Begehrlichkeiten, dass bestimmte Leute diese Domain und das Projekt gerne kaufen würden. Bisher ist es wohl noch Gott sei Dank nicht so weit dazu gekommen, aber wie gesagt, wurde jetzt im Juni abgeschaltet, Anfang Juni. Das heißt also, falls ihr selber auch Mail-Server betreibt und es vielleicht an irgendeiner Stelle bei euch noch SORPS gibt, guckt mal in euren Mail-Server rein und müsst ihr dann leider entfernen. Gibt's leider nicht mehr. Ja, schade eigentlich. Oder auch so.
Warum ja. War die gut?
Hat für mich funktioniert.
Hat einfach gut funktioniert.
Ja, ja. Genau. Also ich habe jetzt noch ja ein paar.
Was ist ein Ersatz? Drin. Hast du einen Ersatz, was du empfehlen würdest?
Ich habe die von der IX drin. Ich habe auch das ein paar. Das ist
hier IX Manitounet. Drin.
Ja genau. Die genau. Was müsste ich jetzt hier mal in meine Postfix Main CF reingucken? Was ist noch so da? Gut, dann habe ich ein paar Whitelists von DNSWL.org, dann Spamcorp, Barracuda, Mailspike, Blocklist, die EX, Manitou, genau. Ja, diese Sachen habe ich jetzt hier so drin.
Spam-Eating-Monkey.net. Kannst mal sehen. Das sind so die, die ich gerade hier drin habe. Und wie gesagt, Sorbs war halt auch noch drin und das habe ich jetzt rausgelöscht. Ja.
Schön finde ich den Heise-Artikel. Allein die Website des Projekts, deren Design die Jahrzehnte überdauert hat, ist noch online.
Ist auch sehr
euphemistisch, genau. Ja, ist nett. So wie halt diese Sachen aussehen.
Verrückt.
Ja.
Klingelt bei euch?
Es klingelt bei mir, ja.
Es klingelt.
Ja,
bei Ingo ist die Hölle los.
Bei mir ist die Hölle los.
Tja, kann man nichts machen. Doch hier neue Ente-Spam-Liste eintragen und hoffen, dass er auch gut ist.
Ja.
Ja,
Reject
aber
ABL traurig. Client Recommendation. Ah, ich könnte die AI fragen. Recommendation.
Ja, er sagt, nee, Spam ist gut. Spam ist.
Spam ist nicht gut.
Nee, Spam ist nicht gut. Wollen wir weiter oder wollen wir?
Nee, sonst habe ich genau nichts zu sagen. Ich wollte da nur darauf hinweisen, falls ihr das irgendwo habt, dann rausnehmen.
Sehr gut. Gut. Dann weiter. Wer ist noch gestorben? Lynn Conway. Sie hat so Dinge gemacht. Invented Generalized Dynamic Instruction Handling. Und denkt man sich, hä? Für was braucht man das? Anscheinend braucht man das a key advance used in out of order execution. Also das heißt, wenn deine CPU halt so out of order Instructions ausführt, dass du halt keine Cycles hast, wo eigentlich nichts passiert oder wo einfach gewartet wird. Das ist wichtig für das und das heißt, deine CPU ist schneller, weil sie das gemacht hat. Das ist schon gut. Und irgendwie war bei IBM und Xerox PARC und LSI Systems, also all diese großen damals Companies, wobei IBM ist immer noch da, aber ihr wisst, was ich meine, glaube ich. Und ja, ist traurig, gestorben, aber 86 ist nicht super jung, aber natürlich trotzdem immer schade, wenn
so ein
Crazy Pionier Hacker sterben.
Pionieren stirbt, ja.
Genau. Bisschen lustiger oder beziehungsweise lustiger für alle, außer für so Leute wie Ingo oder mich, die so mit Legacy-Zeug arbeiten. Das ist noch nicht ganz tot. Wir sind noch 3 Tage zu früh. Aber das ist euer Reminder, wenn ihr irgendwo noch ein Debian 10, also ein Debian Buster, genau. Wenn ihr irgendwo noch ein Debian Buster am Laufen habt, das sind 3 Tagen, also am 30. Juni, wäre es dann vorbei mit Support. Und dann gibt es zwar noch so dieses Extended LTS, wo noch so gewisse Pakete, Security und so, aber ihr solltet da vielleicht mal drüber nachdenken.
Ja, ich habe
noch was das heißt.
Rumfahren. Genau. Ja, ich weiß, sie werden immer weniger, aber es sind noch ein paar da. Ja
ich möglicherweise zu Hause als auch auf Arbeit gibt's da vielleicht noch ein paar Buster-Systeme, wo man
dringend dann mal
vielleicht dann mal angehen sollte oder das ausmachen sollte oder schauen sollte, was da ist. Ich bin gar nicht sicher. Ich glaube, wir sind auch in diesem Extended LTS Support Zeug drin.
Okay, also ich glaube, da brauchst du einen Contract für, oder?
Du brauchst irgendeinen Contract dafür, aber du bekommst dann ich persönlich find's ein bisschen fragwürdig, weil mein Eindruck ist schon eher so eine Schadensbegrenzung als eine actual Sicherheitsstrategie. Also weil
naja, du bezahlst im Endeffekt diese eine Firma dafür, dass sie dir halt die für die Sachen, für die du die Updates noch haben willst, dass sie dir die backporten und dich unterstützen. Und ich meine, ja, die Arbeit muss halt jemand machen. Also
den LTS-Support, den kriegst du ja jetzt erstmal so, aber wenn du dann diesen Extended LTS haben willst, dann musst du halt eine Firma dafür bezahlen und dann ja auch sagen irgendwie, also die haben, glaube ich, die Standardpakete oder so ein paar Standardpakete haben sie drin, wenn du jetzt irgendwas ganz Spezielles haben willst, dann musst du halt da, kannst du halt sagen und dann, weiß ich nicht, machen sie dir Angebote oder irgendwas?
Ja, irgendwie so.
Ja.
Aber eben,
aber ich meine, so lange, die würden jetzt tatsächlich Debian Buster noch bis 30. Juni 2029 supporten. Ich meine, das ist schon noch eine scheiß lange Zeit. Und ich meine, wenn du zu Canonical gehst für Ubuntu oder zu Red Hat oder so, die lassen sich das auch bezahlen, dass das dann so lange
Support gibt. Also das ist auch okay, dass sie sich das bezahlen lassen. Aber ich habe nicht, also so mein Verständnis ist schon, ist halt schon, also bis jetzt hast du halt so richtig Support gehabt, ne? Mit irgendwie, das ist halt eine Community und das sind irgendwie ziemlich viel und es ist halt jetzt schon zum Teil, dass Dinge nicht zurückportiert werden oder dass sie halt nicht verfügbar sind und so und deswegen halt so ein bisschen kaputt sind. Und wenn du jetzt halt nochmal 5 Jahre wartest und dass halt noch weniger Leute benutzen.
Ja.
Da ist halt schon viel Zeug dabei, was halt einfach kaputt ist und niemand wirklich mitbekommt. Also ja, es ist sicher besser, als wenn es gar nicht mehr supported ist. Also sicher,
Fall.
Was sie da machen, ist sicher super wertvoll für, wenn du halt eine Firma bist und du hast jetzt halt noch irgendwie ein Buster. Dann ja, absolut, ist besser als nix und du bekommst dann vermutlich die meisten security-relevanten Dinge werden gebackportet, aber also so aus Security-Perspektive weiß ich nicht, ob das eine Business-Strategie ist, die super legit ist. So, ich persönlich.
Ja.
Aber,
wie gesagt, ist eine Möglichkeit, sich das nochmal ein bisschen zu verlängern, muss man halt dafür bezahlen.
Genau.
Ansonsten ist natürlich bei Debian auch das Update
sollte
relativ smooth.
So ein Ding
also,
sein.
Ja, ich meine, es kommt natürlich auf deine Applikation an, ne? Wenn du irgendwas, keine Ahnung, irgendwas Obskures hast, was dann halt nur so kompiliert auf der Version läuft, dann ist natürlich doof. Aber ansonsten so ein Debian-Update, also ist mir seit sehr lange Zeit nicht mehr schiefgegangen tatsächlich. Ich glaube, weiß ich nicht, wann mir das letzte Mal ein Debian-Update schiefgegangen ist. Also die waren egal, was in letzter Zeit war, es lief eigentlich immer durch oder vielleicht war nochmal ein Handgriff nötig oder so, aber auch das ist selten. Es ist eigentlich, du installierst es oder updatest es, upgradest es, bootest durch und das ist wieder da. Ja. Im Gegensatz zu einem Ubuntu. Ich habe letztens versucht, ich hatte irgendwo eine alte Festplatte rumliegen, habe gedacht, ach, probierst du es mal. Das Ubuntu hat gesagt, nee, ich bin zu alt, mich kann man nicht mehr hier mehr über dieses normale Tool updaten. Habe ich gedacht, naja, mache ich es wie beim Debian, aber irgendwas ist zwischendurch schiefgegangen. War jetzt auch nicht so wichtig, deswegen wollte einfach nur mal rumspielen, aber es war, weiß ich nicht, war es ein Ubuntu? War es ein Ich glaube, es waren 21.10 oder irgend sowas, also eben keine LTS, sondern so eine Zwischenversion und da hattest du einfach das Problem, dass du da einfach nicht mehr richtig updaten konntest. Naja.
Ja.
Aber
bei Debian,
nee, aber
ist Debian
das ist kein
schon
Problem.
Nicht so ein Ding.
Ja.
Also Support ist auch, ich habe mir jetzt gerade mal dieses Pricing angeschaut für so ein mach so ein Exempel mit 150 Paketen. Das dann irgendwie, was sind das, 4.000 Euro am Anfang und dann halt irgendwie 13.000 Euro, was das bis pro Halbjahr, I guess.
Ja.
Also für 6 Monate, also es sind dann irgendwie 8.000 im ersten Jahr,
okay,
knapp 10.000 im zweiten Jahr. Und dann steigt es dann ziemlich schnell. Also ihr Ding ist so, die ersten zweieinhalb Jahre ist,
geht's noch, ja.
Geht's noch und wenn du dann halt immer noch nicht migriert hast, dann wird's dann halt teurer.
Okay, spannend.
Ja. Ja. Also, aber ja, also ich meine, ja, wenn ihr eine Firma seid, dann kann es sein, dass das irgendwie Sinn macht.
Dass das immer noch besser
ist, als so einfach ist.
Genau, die Applikation von Grund auf neu zu entwickeln, möglich, ja.
Oder du brauchst halt nochmal ein Jahr, um dann dein Zeug zu portieren oder was weiß ich, das, ja. Dann ist sowas sicher besser als gar nichts. Aber, also, ja, keine Ahnung. Habt halt bessere Upgrade-Strategien.
Ja. Also, wenn ihr noch einen Debian-Buster irgendwo habt oder mehrere rumfliegen habt, guckt mal eure Virtual Maschinen durch, updaten ja. Jetzt.
Mach mal ein Update.
Genau.
Zumindest noch auf dem Bullseye.
Was haben wir noch? Wen haben wir noch? Larry Finger.
Larry Finger, erinnert ihr euch, wisst ihr, wer Larry Finger ist?
Nee, also ja. Kommt mir nicht.
Der Netzwerkkartentreiber. Ja, genau. Wi-Fi-Karten. Ihr habt bestimmt mal Code von ihm kompiliert, weil ihr irgendeinen Laptop hattet, der irgendeine komische oder eine zu neue Wi-Fi-Karte oder irgend so ein zu neues Wi-Fi oder so hatte. Mhm. Und ihr dann den Kernel für Linux, das Kernel-Modul für Linux irgendwie selber bauen musstet, weil das im Kernel-Modul noch nicht neu genug war und so. Und das wäre der Typ. Und der ist wohl auch gestorben. Und ja, das ist very sad, weil das war eines der ersten Kernel-Module, die ich gebaut habe, war ein Wi-Fi-Treiber für meinen Laptop damals. Ich muss gerade mal schauen, vielleicht gibt es den Blogpost noch.
War ja auch noch bis vor kurzem aktiv, ne? Also
ja, genau, der hat auch ich habe gefunden von 2013. Und zwar für den RTL 8723 AU Treiber, der in meinem Yoga verbaut war. Und ja, also super sad.
Ja.
Ich hoffe, sad. Es finden sich da andere Leute, die...
Wie alt? Wie alt war der? Weißt du
das? Das absolut keine Ahnung.
Also auf jeden Fall hat er 18 Jahre lang zu Linux beigetragen. Ja.
Steht hier...
84,
ja.
Also ja, hier, okay. Ja.
Ich habe nur dieses Mail, ich habe es nur irgendwie auf der Mailingliste gesehen.
Ja, es gibt einen Arzttechniker, gibt's einen Artikel.
Genau, ich verlinke hier den Arzttechniker auch gleich mal nochmal. Ja, 84 war er wohl. Und ja, ich meine, super sad. Ja. Also.
War vor knapp 4 Wochen noch auf GitHub aktiv. Das ist schon, krass.
Das ist schon crazy, ja.
Ja. Also, vor allem mit 84 auf GitHub aktiv, das ist einfach cool. Das ist einfach. Ja.
Ja, aber gibt hoffentlich Leute, die da in seine Fußstapfen treten und weiter an eurem Linux Wi-Fi herumfriemeln. Ja, gut. Dann Remembering Larry Finger. So, was Untote haben wir nicht? Dann haben wir AI der Woche. Oder wer hat? Ah ja, da der alte Felix nicht da ist, Markus, musst du das heute machen?
Ja, ich muss euch warnen, es wird nicht so cool wie sonst. Aber es hat auch mit AI zu tun. Fangen wir an mit dem guten Edward Snowden.
Den gibt's
der
ja.
Warnt uns alle nicht vor AI an sich, aber vor OpenAI. Er sagt, vertrauen Sie niemals OpenAI. Hintergrund ist, dass OpenAI den ehemaligen Chef der NSA angeheuert hat, damit der bei ihnen dafür sorgt, dass alles sicherer ist. Und Edward Snowden hat ja auch mal bei der NSA gearbeitet und sagt jetzt, Freunde, wenn der da jetzt drin wühlt, traut dem Laden nicht mehr über den Weg.
Ja, es gibt nur einen Grund, einen NSA-Direktor in ihren Vorstand zu berufen. Es ist ein vorsätzlich kalkulierter Verrat an den Rechten jedes Menschen auf der Erde. Sie wurden gewarnt. Okay, ja, das ist ziemlich deutlich.
Ja, ich meine, OpenAI ist so, I don't know.
Das ist ja so eine Forschungseinrichtung, was hast du denn?
Ja, also Foundation, also bla, bla. Die Ziele waren her, ja, das war schon,
ja,
aber wie es dann halt so ist.
Und dann kam der Kapitalismus.
Ja, Das ist, ach, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Aber,
okay. Aber ich meine, OpenAI ist ja nicht die einzige, ja, künstliche Intelligenz.
Einfach mehr mit dem Open Source verfügbaren Zeug beschäftigen, das lohnt sich total.
Genau.
Gerade auch lokale Modelle laufen lassen.
Also actually OpenAI, nicht OpenAI.
Was?
Achso,
hä? Okay.
Ja, OpenAI, OpenAI.
Verwirr die Leute nicht so.
Da musst du, makes you think.
Oh.
Genau, dann gehen wir weiter und zwar habe ich in einem anderen Podcast ein schönes Praxisbeispiel von AI gehört und zwar hat in der Freakshow der gute Ralf Stockmann, der auch hier viel bei dem Aufsatz für Podcaster, der bei Ultraschall macht, daher ist er vielleicht bekannt, und ganz viele andere Sachen macht. Der hat von seiner Arbeit erzählt und da haben die wohl zusammen mit ein paar Leuten für den Verband öffentlicher Bibliotheken Berlin einen KI-Chatbot gebaut und der erzählt da recht ausführlich darum, gerade auch Tim Pritloff ist ja auch in der Show, der fragt dann ganz interessiert nach, wie man denn einem LLM diese Kontextdaten anfüttern kann, das beschreibt er recht ausführlich. Na, es passiert natürlich nicht darüber, dass weiter trainiert wird, sondern auf anderem Wege. Und das Ganze, was die gemacht haben, steht auch als auf GitHub zur Verfügung, was das sehr interessant als Referenz nutzbar macht, wenn man selber daran interessiert ist oder auch sich damit beschäftigen will, wie man eben eigene Inhalte in ein LLM packt und sie dadurch durch so natürliche Sprache explorierbar machen möchte. Ist, genau, ich habe den Link direkt auf das Kapitel gemacht und das sind dann 20 Minuten, die auf jeden Fall hörenswert sind. Also, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt.
Für, genau, öffentliche Bibliotheken und KI-Chatbots interessiert.
Gut. Ja, genau, aber ich glaube, das lässt sich extrem gut übertragen, dieses Beispiel, auf alles, was an textuellen Daten vorliegt. Also wenn man jetzt für die eigene Firma, man muss natürlich die Daten irgendwie aufbereitet vorliegen haben. Die Bibliotheken haben da den Vorteil, dass sie einen Katalog haben, wo zu jedem Buch auch ein Abstract dabei ist. Und dann kannst du das als Kontextdaten extrem gut zur Verfügung stellen. Und das muss man halt bei diesen ganzen potenziellen AI-Use-Case sich immer bewusst machen. Es kommt darauf an, wie die Daten, die man da nutzbar machen will, vorliegen, ob man nicht vielleicht besser erstmal sich darum kümmert, dass die Daten in einem vernünftigen Format, Struktur, kontextualisiert etc. vorliegt. Mhm. Und ja, das, also eben, das ist jetzt das Beispiel Bibliotheken, aber ich finde, das ist extrem gut transferierbar auf. Wir haben hier
eine
Sammlung hier von Dokumenten, ja. Und ja.
Lies die mal ein, mach mal was Sinnvolles damit.
Ja, oder genau. Lass mal ausprobieren, was passiert, wenn wir. Und das vor allem auch auf dem lokalen Modell machen. Wobei das vor allem auch auf dem lokalen Modell, wenn ich mich richtig entsinne, der Ralf Stockmann hat erzählt, die arbeiten auf OpenAI tatsächlich. Deswegen, be careful.
Ja. Ja. Das ist, glaube ich, schon so ein bisschen the way to go aktuell halt, dass du auf, ja, dass du dann dein Zeug auf dem OpenAI-Ding baust. Was halt schon.
Ja, sie sind ja zum Glück nicht alleine. Also es gibt ja auch andere Plattformanbieter, die das machen. Ja. Wie, ob die vertrauenswürdiger sind, ist so eine Frage. Und was mit lokalen, ich kann das nur noch mal sagen, wie schnell man lokalen LLM installiert hat, dass es nutzbar ist. Es ist dann vielleicht nicht ganz so schnell manchmal, man muss ein bisschen mehr denken. Aber da die modernen Laptops ja auch viele mal so einen Neural Engine haben, geht das schon fix. Oder man hat sogar ein Gaming-PC unter dem Tisch stehen, dann geht's noch viel besser.
Ja, wenn man die richtige GPU da drin hat, dann ja.
Ja, genau. Das. Okay.
Ich möchte noch, bevor wir zum nächsten Thema gehen, einen Meta-Kommentar zur Meta-Ebene machen. Ich weiß nicht, ob das bei euch auch passiert ist, aber ich habe jetzt hier auf diesen Link kurz geklickt und dann kam oben so ein willst du für die Meta-Ebene spenden? Banner. Und das hat mich super an dieses Wikipedia, willst du für die Wikipedia spenden? Und ich gebe Tim noch irgendwie, sag mal, 5 Jahre. bis da so ein Foto von ihm ist und sag, wo steht, Tim Pritlove möchte, dass du die Metaebene unterstützt und hier kannst du 5 Euro rüberschieben für die Metaebene.
Da hatten wir doch mal der Starring, wie heißt er?
Jimmy Wales? Jimmy?
Ja.
Oder?
Ja, genau.
Mr. Wikipedia.
Ja, genau.
Genau. Genau, das wollte ich hier noch anbringen, als Meta-Kommentar zur Meta-Ebene.
Okay, ja. Gut, dann um die AI-Runde abzuschließen, noch ein Hinweis darauf, wenn man sich immer noch wundert, wie relevant dieses ganze AI-Hype-Thema eigentlich ist und warum wir darüber reden.
Du meinst, weil alle anderen nicht darüber reden oder schon genau aufgehört haben?
Also diese Einschätzung, dass es uns unser aller Internet umkrempelt und vielleicht auch darüber hinaus noch ein bisschen Effekt hat, diese Einschätzung teilt jetzt auch die Universität zu und in wo war sie doch gleich? In Friedrichshafen, genau, die Zeppelin-Universität. Weil die jetzt nämlich eine Pflichtveranstaltung für alle neuen Studierenden eingeführt zum Umgang mit KI.
Okay.
Und ich finde, das ist schon eine Aussage. Sie sagen selber, sie haben eigentlich kaum Pflichtkurse. Und das ist aber einer. Und dass sich eine Universität dazu durchringt, die sonst eigentlich keine Pflichtkurse macht, insbesondere dann, das ist.
Du hast hier diesen Mathematik-Grundkurs, der ist Pflicht und dann musst du gleich noch diesen KI-Kurs besuchen.
Okay. Ja, also ich meine, es ist natürlich auch ein Thema, was egal ob Schule oder so, jetzt einfach überall reinkommt, ne? Und alle müssen sich irgendwie damit auseinandersetzen. Wenn du Lehrer bist, wenn du Prof bist, von dem her, ja.
Genau, schon. Nur das sehen ja noch erstaunlich viele Leute einfach so gar nicht ein. Das sind ähnlich viele Leute wie bis heute, ja doch mittlerweile schon, aber die sehr lange nicht eingesehen haben, dass es ganz cool wäre, sich mit dem Internet zu beschäftigen. Oder ganz nützlich, es geht ja noch nicht nur um Kuchen, es geht einfach darum, dass es zur Lebensfähigkeit beiträgt. Und jetzt AI kann das Leben einfacher machen, es kann das Leben aber auch zur Hölle machen. Ich glaube, das ist ein Wandel, der mit der Einführung oder mit dem Entstehen des Internets vergleichbar ist, dass diese AI-Modelle und dass die Rechenleistung jetzt ausreicht, dass wir alle so ein Ding lokal laufen haben und dass wir demnächst dann auch noch flächendeckend Handys haben, weil es ist ja sowohl, also für beide großen Plattformen ist es jetzt eindeutig, dass die Geräte das leisten können. Und es wird halt omnipräsent und dann muss man sich damit auseinandersetzen, wie man es für sich nutzen kann, bevor es gegen einen verwendet wird.
Und ich meine, haben wir ja letztes Mal gehabt, ja, auch auf deinem Windows-PC wird es irgendwie immer mehr kommen und entweder scannst dich dann die ganze Zeit und schickt Fotos zu Microsoft oder vielleicht hilft es dir auch, keine Ahnung, auf jeden Fall diese komischen Sachen kommen und wenn man sie nicht irgendwie hart versucht abzuschalten, werden sie in unser Leben einfach eindringen, überall.
Ja.
Ja.
Genau. Zeppelin-Universität klingt ein bisschen fake, muss ich sagen.
Ich finde den Namen cool.
Also kannst du mir jetzt erzählen, dass die echt ist und so, aber wenn ich dir sagen würde, denk dir mal eine Universität in Friedrichshafen aus, ja, was würdest du sagen?
Ja, Zeppelin-Universität.
Zeppelin-Universität, ja.
Natürlich. Die sind sich halt ihrer Geschichte bewusst. Was hast du eigentlich?
Ja. Also ich sage ja auch nichts schlecht, ich sage nur, es ist lustig. Sag nur, dass wir genau, wenn ich mir eine Fake-Universität da ausdenken würde, dann würde ich sie halt auch Zeppelin-Universitäten. Das erstmal wertfrei, ob das gut oder schlecht ist. Aber auf jeden Fall lustig.
Schön da am Bodensee. Ja.
Dass sich Leute damit beschäftigen, ja.
Was allerdings ein guter Punkt ist, jetzt wo du das so sagst, ich weiß gar nicht, ob das eine staatliche Uni ist.
Da unten steht, seit ihrer Gründung im Jahr 2003 ist die Zeppelin-Universität eine staatlich anerkannte Universität in privater Trägerschaft.
Siehst du, den Satz habe ich noch nicht gefunden. Wunderbar.
Also so
vielen Dank.
Halb, I guess. Oder?
Nein, es ist eine private Uni, du musst wahrscheinlich bezahlen, aber sie ist staatlich anerkannt, also alle Abschlüsse sind völlig
ja,
in
ja,
Ordnung
aber, also,
und funktionieren.
Ja. Das würde ich als so halb bezeichnen, weil
also nee, gar nicht. Anerkannt. Ist nicht nur nicht halb. Ist nicht halb, ist gar nicht staatlich. Anerkannt heißt ja nur, dass du mit dem Abschluss was anfangen kannst. Genau. Und dass der Abschluss nicht nur so ein Teilnahmezertifikat ist, sondern dass das ein wirklich anerkannter Abschluss ist. Das heißt staatlich anerkannt.
Aber du musst, wenn du da studieren willst, bezahlen.
Vermute ich jetzt mal. Es gibt auch private Hochschulen, da kriegst du effektiv hinterher ein Teilnahmezertifikat. Und dann musst du hoffen, dass dein potenzieller Arbeitgeber das anerkennt. Aber du kannst dann nicht sagen, ich habe einen Master of Science. Ja. Weil der ist nicht anerkannt, was du rausträgst.
Genau, aber dann, also ich meine, für alle praktischen Belange ist das, solange es ja staatlich anerkannt ist, ist es dann ja egal, oder?
Ja, also
der Unterschied
sagt,
ist,
du zahlst halt für.
Du zahlst halt dafür, ne? Ja. Also hier steht Semesterbeitrag zum Beispiel jetzt gerade knapp 6.000 Euro. Ja.
Das
ein Bachelor wahrscheinlich,
wenig.
Für einen Master musst du wahrscheinlich nochmal mehr bezahlen. Das ist ein Bachelorkurs hier. Ja. Semester, ein Jahr 12.000 Euro für einen Bachelor.
Ja. Ja. Also klar ist, im Vergleich zu, es ist komplett staatlich finanziert, ist es immer noch expensive, aber
ja, wie in Amerika ist es wieder billig, da hast du auch wieder recht.
Genau, aber so im Vergleich zu, also wenn du dir überlegst, für ein halbes Jahr in die Schule und es für irgendwie, keine Ahnung, was kannst du da machen im halben Jahr? Irgendwas?
Das sind 18, 20
Credits.
Das sind für einen Bachelor 72.000 Euro. Das musst du auch erstmal irgendwo herholen.
Ja.
Fair. Also,
ist schon nicht billig, aber ich habe mir das noch teurer vorgestellt, muss ich sagen. Aber ja. Wie dem auch sei. Machen.
Ja. Gut, aber wenn ihr einen KI-Grundkurs haben wollt, Pflichtgrundkurs, dann könnt ihr euch ja mal die Zeppelin-Universität
für bekommen. 6.000 Euro pro Semester.
So, also Relevanz von AI.
Dann kommen wir zu den News, oder? Habt ihr noch was?
Ja.
News. Ja. Genau.
News.
Ja, das war groß in den News, das erste Thema.
Ja, und zwar, ihr erinnert euch dran, Microsoft ist ja schon öfter mal angeklagt worden, Antitrust-Verfahren, weil die halt einfach Mist machen mit ihrer Marktmacht. Und
so zum Beispiel so ein Internet Explorer mit ihrem Betriebssystem koppeln oder Office mit ihrem Betriebssystem koppeln oder Dinge tun. Mhm.
Sie lernen ja nicht draus, sie machen es einfach immer wieder. Und diese Episode trägt den Untertitel Microsoft Teams. Ja, die EU klagt Microsoft an und beschwert sich darüber oder kritisiert, dass Microsoft Teams gebundelt hat und es auch kostenlos abgegeben hat und damit letztendlich den Markt einfach überflutet hat, sodass letztendlich die Konkurrenz, die versucht hat, mit derlei Software Geld zu verdienen, ausgelöscht wurde.
Ja, also kann ich auch verstehen. Ich hatte am Anfang, als diese Corona-Welle kam, hat irgendwie keiner Teams verwendet. Ja, es haben alle was anderes benutzt.
Ja.
Und plötzlich haben irgendwie alle angefangen, du hast lauter Teams-Einladungen gekriegt und es war irgendwie, man musste jetzt plötzlich Teams machen und wie gesagt, Anfang Corona ist von mir aus, ein paar haben noch Skype gemacht, aber Zoom war halt ganz groß, ne? Selbst dieses Cisco-Ding, das waren so, und dann kamen natürlich auch ein paar Open-Source-Tools, aber das war so die Bubble, die man so hatte und plötzlich, hat sich das auf Teams verlagert und ja, das war schon, weil das irgendwo gebundelt wurde und dann die Leute, weil sie es eh in ihrem Office-Gedönse drin hatten, einfach verwendet haben und sich eben nicht mehr links, rechts umgucken mussten oder irgendwas anderes kaufen mussten. Das ist schon berechtigt, finde ich, tatsächlich.
Das ist auch einfach schlecht. Also.
Was ist schlecht?
Teams.
Das
ist einfach scheiß Software, also hä?
mein Linux-Teams-Client funktioniert auch nur so halb. Ich musste das dann irgendwann. Also der Browser-Client war irgendwie besser als der, den sie für Linux angeboten haben, obwohl das ja auch nur eigentlich ein Browser ist, aber irgendwie haben sie es nicht, also zumindest für mich nicht in den Griff gekriegt. Andere auf Arbeit haben da irgendwie kein Problem mit. Aber ich habe auch schon an einigen Stellen gesagt, nee, ich muss jetzt nicht in diese Gruppe da rein. Wenn ihr da Teams benutzt, ist mir wurscht, dann schreibt mal halt eine E-Mail, wenn irgendwas wichtig ist.
Ja, das, nee. Das ist Teams, nee, Teams geht echt, also, ach.
Gut, was
wäre ja okay, das mitzubannen, wenn es gut wäre, aber ist so, also.
Nee, es ist auf keinen Fall.
Nein, danke.
Okay, das heißt, was heißt das jetzt, wenn die EU das, also sie haben jetzt so ein Verfahren eröffnet.
Stimmt, ja. Passiert da was oder genau. Ist das einfach so, ja?
Ja, also ich meine, beim Inter-Explorer haben sie ja dazu gezwungen, das zu debundeln damals. Ja, sie haben auch schon mehrfach Geld abgeknöpft. Ja, beim Media Player war da auch was, genau. So, a formal finding of a breach of EU competition rules could result in Microsoft being fined up to 10% of its annual worldwide turnover. Und das ist eine Menge Kohle, Freunde. 10% ist weltweiten Umsatz. Wird der EU gut tun.
Naja.
Sofern sie es denn eingetrieben bekommt. Das ist ja auch das Problem. Die EU hat schon öfter mal verurteilt. Dann wäre, weil diese Konzerne in Irland ansässig sind, meistens wegen günstiger Steuern und so, dann wäre Irland verantwortlich, das einzutreiben. Und Irland hat in der vergangenen Zeit das sehr oft einfach nicht gemacht, weil sie gesagt haben, nö, wenn wir das jetzt eintreiben, dann gehen die ja nachher weg, dann haben wir die nicht mehr bei uns in Irland. Und die EU hat nicht so richtig das Mittel, Irland dazu zu zwingen. Zumindest ist das mein Verständnis bis jetzt. Wäre schön, wenn sich das irgendwie mittlerweile geändert hätte. Jupp. Genau, so sieht das aus mit dem.
Genau, ich meine, gut, bei diesen 10%, keine Ahnung, so viel Geld, wie wir oder die Bundesregierung ständig zu Microsoft überweist, ist das wahrscheinlich dann im Durchschnitt dann wieder gar nicht so viel. Naja, so viel Geld, wie wir als deutscher Staat Microsoft schenken sozusagen und da geben, weil sie die Lizenzen immer teurer machen und sie abhängig sind von Microsoft. Da ist es ja auch gut, wenn man mal 10% wiederholt.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Aber guck mal, Global Revenue war 211 Milliarden.
Ja, okay. Oh, ist stimmt.
Aber das Revenue, das ist nicht Turnover. Turnover ist was anderes, ne? Microsoft
Global. Ist Umsatz Turnover. Dann, oder was? Ist Turnover Umsatz?
Ja, genau.
Okay. Ja, ja, das ist dann schon, wird dann schon einiges sein. Aber das heißt ja auch nur bis zu. Also es kann auch sein, dass es viel weniger ist und dass man sagt, ja, okay, wir nehmen hier nur 0,% von dem her.
Ja, wobei die Internetsuche spuckt irgendwie die ganze Zeit nur das Gleiche aus. Vielleicht ist es auch ein Synonym.
Okay.
Ach, der Engle, Wirtschaftsenglisch.
Ja, da bin ich auch raus. Aber
gut. Joa. Sind wir gespannt, was da kommt.
Ja, und wenn, dann dauert das natürlich auch lange. Ja. Also ich meine, die eröffnen so ein Verfahren und dann, weiß ich nicht, dauert es 2, 3, 4 Jahre. Also das heißt ja, jetzt nicht, dass es irgendwie, dass Teams demnächst irgendwie entbundelt wird und das heißt auch nicht, dass wir jetzt in ein paar Monaten oder so irgendwie eine definitive Antwort darauf kriegen, ob sie das auch durchsetzen wollen und wie viel Geld das dann werden wird. Also das dauert ewig. Wer weiß, ob es dann Teams überhaupt noch gibt oder ob schon wieder die nächste Saison durchs Dorf getragen wird. Das benutzt dann wahrscheinlich kein Mensch.
Dann haben KI. Sie auf ihrem... Ja. Auf ihrem Assist, wie heißt der denn, Co-Pilot, dann nennt es Group Co-Pilot oder so ähnlich.
Du brauchst, es einfach nicht mehr, es reden nur noch die Chatbots miteinander. Die handeln das einfach alles aus. Videokonferenzen machen wir nicht mehr. Ja, oder? Finden wir gut.
Ja, okay. Finden wir gut.
Ja.
Dann haben wir wieder mehr Zeit, uns im richtigen Leben miteinander zu treffen.
Jo.
Weil wir ja nicht mehr in den ganzen Calls hängen. Aber wo wir bei Microsoft sind und du gerade eben die Bundesregierung erwähnt hast, ich habe da noch einen Link. Und zwar das Bundeskanzleramt, das macht Druck auf lokale Regierungen. Nee, Druck auf, ich habe das noch nicht weitergeschrieben. Ich habe den Satz nicht zu Ende geschrieben.
Ja, und auch nicht die...
Bundeskanzleramt, das pusht...
Ja, das, so, genau.
Der
genau,
IT-Planungsrat wird vom Bundeskanzleramt dazu gepusht. Nee, anders. Jetzt habe ich es durcheinander.
Hast du's? Also genau, das Bundeskanzleramt will, dass die Verträge abschließen mit diesem komischen Azure-Klon in Europa oder sowas. Und das findet die Open Source Business Alliance und einige andere Leute natürlich nicht so lustig. So rum ist es. Also die einen machen genau, Druck, dass man mit Microsoft Verträge abschließt für diesen neuen Dienst, den sie da in Europa haben, was irgendwie in Azure ist, aber trotzdem Azure ist. Und jetzt gibt es halt da so ein bisschen Widerstand dagegen.
Aber das ist ja die Delos Cloud, so heißt die. Und
diese Azure ist, Cloud.
Gehört die Microsoft oder ja. Wem gehört die? Das ist schon eine Microsoft Company.
Jetzt stellst du wieder Fragen. So weit habe ich es. So habe ich es verstanden. Ich habe das jetzt aber nicht nachrecherchiert. Ja, also ich würde sagen, Delos, da es eine Azure Cloud ist, ich weiß egal, ob diese Firma jetzt direkt von Microsoft kommt oder Azure betreibt und dann Lizenzabgaben zahlt, ist ja sozusagen auch egal. Es ist
war das nicht einfach so, dass sie im Prinzip das Azure-Zeug, aber es hat einfach garantiert, dass es hier auf Servern läuft und dass theoretisch die Legal Entity hier ist und darum dann halt irgendwie europäisches Recht gilt? War das so ein bisschen das?
Genau. Nur, also ich frage so nach, ob das eine Microsoft Company ist. Wenn das eine Subsidiary von Microsoft ist, also eine Tochter, selbst wenn die in Deutschland gemeldet ist, ist nach amerikanischem Recht, hätte der amerikanische Staat da vollen Zugriff auf die Daten davon, weil es eine Tochter eines amerikanischen Konzerns ist. Deswegen also ist
Delos,
es immer sehr.
Delos Cloud ist ein Tochterunternehmen der SAP.
Genau, da wollte ich auch gerade drauf hinaus, das habe ich auch gerade eben gesehen, weil Sitz ist in Waldorf, Baden-Württemberg und ich glaube, Waldorf, das ist
kennen wir nicht. Ja, aber wenn du auf deloscloud.de about us gehst, steht da, dass sie zur SAP gehören.
Ja, ach, da auch, ja, okay. Da auch, ja.
Ja, also hätten wir das zumindest geklärt.
Also SAP aber, lizenziert Azure und betreibt damit eine Behörden-Cloud.
Ja, genau.
Ja. Gut, also warte, Broker, SAP-Aktien, interessant.
Ja, doof, ich habe meine vor einem Jahr oder so verkauft, ja. Blöde Idee gewesen. Hm. Wobei, ich meine, SAP will ja Leute loswerden und die Leute wollen alle weg von SAP. Vielleicht ist das mit SAP-Aktien gerade doch nicht so gut. Die haben doch so ein gehe früher in Ruhestand, verlass uns bitte Bonusprogramm gestartet und es wollten so viele Leute weg, dass sie jetzt nicht alle gehen lassen können. Das ist auch ein bisschen traurig, wenn du sagst, ja, wir müssen ein bisschen abbauen, hier ist unser Angebot und das dann doppelt und dreifach überzeichnet wird. Das spricht jetzt keine guten Bände für das Unternehmen, würde ich mal sagen.
Nee.
Gut. Ist der SAP Cloud.
Interessant. Ja.
Und die Open Source Business Alliance, genau, hat jetzt einen offenen Brief an den IT-Planungsrat geschickt mit Bedenken gegen diese Cloud-Verträge. Und gucken wir mal, dass nicht. Weiß ich nicht, ob dann alle Länder, also alle Bundesländer sollen irgendwie Verträge mit denen abschließen und das finden jetzt nicht alle lustig.
Tja, ist nicht ideal, ja.
Ja, nee, weil ist halt nicht, kein Open-Source-Zeug. Bremst alle anderen Unternehmen aus.
Genau, und es gibt ja auch irgendwie noch andere Anbieter also da in dem
das,
Bereich.
Das Spannende ist ja, die Telekom hatte ja schon mal so eine Azure Cloud und Microsoft hat die ja meinem Verständnis nach am langen Arm verhungern lassen, weil sie immer das originale Azure war irgendwie immer 3 Millionen
günstiger,
aktueller als die Telekom Cloud.
Ah, okay.
Und eben, weil die dann immer hinterhergehinkt sind, haben die Kunden dann auch irgendwann gesagt, oh, wisst ihr, das ist zwar nett, dass ihr hier in Deutschland hostet, aber wenn ich hier die Features, die ich unbedingt haben will, weil das ganze Netz redet gerade davon, wenn ich die bei euch nicht bekomme, dann gehe ich halt auch zur richtigen Cloud. Hm. Und jetzt scheint das hier, dieses Delos, so ein zweiter Anlauf zu sein, eben mit dem Fokus Behörden-Cloud und Datensicherheit, ja, aber die Deutsche Telekom ist dann hingegangen
und hat aus diese als Lehrer aus diese aus diesem Zirkus diese Open Telekom Cloud hochgezogen. Jetzt kann man von der Telekom über die Telekom immer noch geteilter Meinung sein, aber immerhin
das war OpenStack, ne?
Ja, ist das ein offener Stack?
Ja. Ja, war also genau und sie haben also OpenStack da benutzt, soweit ich weiß, genau, und jetzt ist da ich glaube wahrscheinlich machen sie auch Kubernetes oder sowas.
Ja. Meinen sie ja alle.
Ja. Tja, genau, deswegen, also sie, letztendlich arbeiten sie gegen ihre eigene Unternehmen, weil die Telekom, darf man nicht vergessen, ist Staatsunternehmen. Tja. Alles absurd.
Genau, lieber nicht so lange drüber nachdenken. Ja. Okay. Haben wir auch noch gute News?
Gute News, wo was? Ja, Anna, natürlich. Ich war jetzt noch bei den Cloud hängen geblieben.
Ja,
Julian Assange ist frei.
Yay! Da hat irgendwie gar keiner mit gerechnet, oder? Das war sehr überraschend. Tatsächlich, muss ich sagen.
Ja. Also ist das.
Was?
Ist das durch? Das verstehe ich nicht so ganz.
Ja, ist durch. Ja, der ist schon.
Also jetzt Australien mittlerweile, als ich den Link da reingepostet habe, der Link, der ist ein paar Tage alt. Da war das noch so, dass er aus England abgereist war.
Genau.
Dieser Deal bevorstand. Mittlerweile hat er den Deal auf den Marianeninseln unterzeichnet. Der Deal war, der Vollständigkeit halber holen wir da vielleicht noch aus. Also die Amerikaner haben sich bereit erklärt, einen Deal abzuschließen, der lautet so, dass Assange ein Schuldeingeständnis unterschreibt und dafür nur zu 5 Jahren Haft verurteilt wird und nicht zu 175 Jahren, wie die Amerikaner ihm eigentlich angedroht haben. Und diese 5 Jahre hat er schon abgesessen, weil das ist die Zeit, die er in England im Gefängnis war. Und das hat zur Folge, dass er jetzt zwar ein verurteilter Straftäter ist, ein schuldig befundener Straftäter, aber er kann in Freiheit in Australien leben. Und er könnte auch in Freiheit in den USA leben, weil er ja seine Strafe verbüßt hat. Aber ich fürchte, oder ich fürchte nicht, sondern ich vermute mal, er wird keinen Antrieb haben, in die USA zu reisen.
Nee, ich meine, das scheint ihm ja auch vorher ziemlich wichtig gewesen zu sein, dass das da auf diesen nördlichen Marianeninseln passiert ist, was ja nur ein US-Außengebiet ist und ein nicht inkorporiertes Außengebiet. Das heißt, die haben zwar so ein US-Gericht da, aber sind sonst irgendwie selbst verwaltet. Also er wollte definitiv nicht aufs amerikanische Festland, weil wer weiß, ob er da jemals wieder runtergekommen wäre.
Ja.
Oder ob die CIA ihn nicht dann hätte irgendwo verschwinden lassen. Keine Ahnung. Ja. Genau.
Ja, crazy.
Ja, yep. Aber das ist alles durch, genau. Er ist jetzt zu Hause bei seiner Familie und dieses Kapitel ist jetzt erstmal abgeschlossen. Schade ist natürlich, dass jetzt ob er jetzt als Journalist gilt oder eben nicht, sozusagen nicht endgültig geklärt wird. Und dadurch, dass er ja so ein Schuldeingeständnis da gemacht hat, das ist natürlich ein bisschen der negative Aspekt, aber für ihn persönlich, nachdem er gesundheitlich so angeschlagen war, nachdem er da jahrelang in Einzelhaft auch war, ist das wahrscheinlich gut, dass das jetzt nach 14 Jahren oder wie lange war das jetzt mit erst Flucht in die ecuadorianische Botschaft und so. Also mehr als ein Jahrzehnt definitiv, die das gedauert hat. Von dem her, ja,
kann 14, man ihm, 14 Jahre sind es, ja.
Genau,
nach kann 14 man ihm, Jahren.
Ihm nur ja alles Gute wünschen und hoffen, dass er sich da irgendwie wieder erholt und dass das Kapitel jetzt abgeschlossen ist. Und wie gesagt, der negativer Aspekt ist, jetzt wird man halt nie wirklich rausfinden, ist das, was er gemacht hat. Egal, ob man es jetzt gut findet oder nicht, ja, da kann man ja auch noch geteilter Meinung sein, aber was er gemacht hat mit seiner WikiLeaks-Plattform, ob das jetzt eher journalistisch ist oder ob es wirklich Geheimnisverrat ist, das werden wir dann halt jetzt nie so richtig rausfinden.
Nee, es ist halt eine Frage der Perspektive. Definitiv, oder? Und ich glaube, es kam auch ein bisschen auf die Daten an, die er veröffentlicht wurde. Ich glaube, diese Kriegsverbrechen, die da
auch durch amerikanische Soldaten begangen worden sind, die waren definitiv ein journalistischer Akt. Da hat die Welt drauf ein Recht, das zu erfahren. Und ich finde, dieser Spin, da werden amerikanische Soldaten gefährdet, der verhebt für mich nur so halb, weil sie sind schon in Gefahr, dass die Gefahr dadurch, dass diese Videos veröffentlicht wurden oder diese Materialien so massiv steigt, ich weiß nicht, es ist, gehört irgendwie zum Militärbusiness dazu. Auf der anderen Seite gab es ja aber auch Datensätze, wo Daten von Zivilisten, persönliche Daten von Zivilisten offengelegt wurde, wo WikiLeaks vor allem den Erfolg verkünden wollte, dass sie das geleakt haben und das veröffentlicht haben und dabei aber keine Rücksicht auf diese persönlichen Daten genommen hatten. Das sehe ich dann schon viel kritischer. Ja. Das ist so ein bisschen ambivalent, dieser Blick auf WikiLeaks an der Stelle. Aber ich war damals, also mal die ersten Leaks, die ich auf WikiLeaks gesehen habe, waren das nicht die zu den UMTS-Verträgen in Deutschland?
Puh, da fragst du mich.
Also ist lange her, ja, genau, ist lange, lange her. Ich war schon sehr begeistert über die Plattform. Das ist, was sie in den Anfangsjahren gemacht haben, war schon ziemlich beeindruckend.
Da war ja auch noch der Domscheit Berg, war da ja auch noch Sprecher von WikiLeaks. Die haben sich ja dann auch irgendwann überworfen, wegen halt den Sachen, die du jetzt, glaube ich, gerade erwähnt hast, dass er dann die Richtung nicht mehr gut fand. Also ja, die Anfänge waren schon richtig und wichtig, diese Sachen, diese da, wie auch immer sie in den Besitz gekommen sind, zu veröffentlichen, ob alles nötig war und ob alles unter journalistischen Gesichtspunkten hätte veröffentlicht werden dürfen. Wie gesagt, da kann man geteilter Meinung sein, sollte man auch sein, weil ja, ich finde auch bei einigen Sachen, das war vielleicht nicht ganz okay. Deswegen, einige werden ihn als Held feiern. Ich finde es einfach nur gut, dass es jetzt sozusagen vorbei ist, dass er da frei ist und jetzt die Zeit mit seiner Familie genießen kann. Hoffentlich, soweit es ihm gesundheitlich okay ist, geht. Okay, wenigstens mal eine gute Nachricht.
Zwischendurch. Ja, man muss ja auch mal die Laune heben.
Ja. Wunderbar. Was haben wir noch?
Videos. So,
dann wird es endlich technisch. Yes. OpenShot 3.2 ist erschienen. Kennt ihr OpenShot?
Ja. Und das habe ich unten auch schon. Ich habe das immer, wenn ich Videos, irgendwas mit Video mache, das ist eine der Optionen. Und ich probiere es immer und ich verstehe es nie so ganz und ich end dann immer mit KD Live.
KD Live, ja, genau. Ja,
KD Live macht irgendwie einfach mehr Sinn für mich, wie das funktioniert. Ja. Und OpenShot habe ich einfach nie verstanden. Es kann sein, dass es ein wunderbarer Videoeditor ist. Ich verstehe den einfach nicht.
Genau, also genau, dann, liebe Hörer, es geht um Videoschnittprogramme. OpenShot 3.2 verbessert Bedienung und Leistung. Vielleicht, Felix, ist ein Blick wert. Vielleicht ist die Bedienung jetzt mal, so verbessert worden, dass es besser für dich auch funktioniert. Aber es gibt eine neue Version und Videoschnitt war lange Zeit so ein Ding, was echt nicht einfach war unter Linux zu erreichen. Und das Tool, was du gerade genannt hast, KDN Live, hat für mich das aber auch deutlich verbessert. Also da geht schon einiges mittlerweile. Ja.
Ja, werde ich vielleicht wieder mal das nächste Mal, wenn ich wieder mal was mit Video mache, werde ich das sicher wieder mal ausprobieren. Schön zu sehen, dass das weiterentwickelt wird, dass das nicht tot ist. Und dass da halt auch ein bisschen Konkurrenz und Auswahl gibt.
Gut. Irgendein besonderes Feature, was man irgendwie hervorheben muss oder einfach besser, schöner, weiter, schneller?
Ja, ja, man muss nicht mehr manuell Lücken zuschieben. Das macht das Ding jetzt automatisch über ein Kontextmenü.
Achso, ja, mit AI.
AI.
Es füllt die Sachen einfach mit lustigen Dingen, die da irgendwie reinpassen. Nein? Okay, schade. Für die nächste Version. Also OpenShot 3.3 erwarte ich damit mit AI.
Oh.
Ja, wir werden es Ihnen mal sagen. Ich werde Ihnen mal eine Mail schreiben.
Ja, mach mal.
Da muss man sich mal drum kümmern.
Genau, mach doch mal. Dann besprechen wir das auch nächstes Mal intensiv.
Genau, perfekt.
Gut, Cloudflare.
Cloudflare, beziehungsweise das ist so ein bisschen der Übergang. Ich habe die restlichen News in Thema gepackt, weil es ein bisschen Thema. Und das ist so das erste, was so vaguely related ist vielleicht. Und zwar Cloudflare hat polyfill.io übernommen.
Was ist das?
I guess. Und Polyfill war so ein Tool, was du nehmen, also Polyfilling ist normalerweise so der Vorgang, du hast halt deinen Code gegen eine bestimmte Version geschrieben und dann benutzt du halt so Polyfills, wenn dein unterliegendes Framework, Runtime, Dingsy vielleicht noch nicht alle neuen Features unterstützt, was jetzt super abstrakt klingt. Ich versuch's mal an einem Beispiel zu erklären. Du hast halt dein JavaScript geschrieben und du hast halt da irgendwie eine neue Funktion gebraucht und die ist aber halt noch nicht in allen Browsern und JavaScript Engines verfügbar. Du hast da irgendeine Funktion, die, keine Ahnung, Funktion A. Und Chrome kann das schon nativ, aber irgendwie in Internet Explorer, wer auch immer das noch benutzt, und Firefox, geht das irgendwie noch nicht. Und dann kannst du halt so ein Polyfill benutzen, was dir diese Funktion bereitstellt und hinten dran dann das irgendwie zusammenbasteln mit den Dingen, die halt schon verfügbar sind. Und ja, genau, Polyfill.io war halt sowas für JavaScript. Und es hat ganz gut funktioniert und die sind gekauft worden von einer chinesischen Firma, glaube ich. Und die haben das Problem ist halt, jetzt hast du so ein CDN, was so ein bisschen JavaScript Kompatibilitätscode für deine Seite mit ausliefert. Und jetzt wird die halt gekauft und jetzt kannst du halt super auf super viele Computer, auf super vielen Webseiten einfach deine Scripts injecten. Und das haben sie dann halt angefangen und Leute haben das gemerkt und ja.
Waren nicht amused.
Genau, Cloudflare war halt nicht amused und hat sie die URL gerewritten und das im Prinzip ja geblockt. Wenn du so ein Safe Mirror CDN Setup hast von Cloudflare, dann haben sie das automatisch für dich umgeschrieben. This will avoid breaking site functionality while mitigating the risk of supply chain attack. Ja. Ist halt ein bisschen unfortunate. Genau, das war Polyfill.io. Und genau, das zeigt halt einfach so ein bisschen das Problem auf, wenn man halt auf solchen Dingen dependet.
Ja.
Und die können dann halt irgendwie gekauft werden und der vorherige Owner hat halt einen coolen Service gemacht und darum haben das ganz viele Leute benutzt.
Yep.
Und dann wird's halt irgendwie aufgekauft und dann können die da halt irgendwelche Sites injecten. Das ist nicht ideal. Genau.
Okay. Ja. Vorsicht vor Polyfill.
Genau, wenn ihr Polyfill.io irgendwo auf irgendwelchen Webseiten benutzt habt, vielleicht mal ausbauen, umbauen. Das wäre jetzt Zeit.
Jupp. So, und dann willst du bei den Themen auch noch bei JavaScript bleiben.
Genau, dann und bleiben wir noch gleich
bei JavaScript. Hast du ein anderes Drama gefunden?
Genau, Drama. Leute lieben Drama. Und ich
Drama,
bin Leute.
Drama, Drama, Baby.
Genau. Es ist auch gar nicht neu, es kommt wohl immer wieder mal auf. Aber es ist irgendwie die letzten paar Tage nochmal irgendwie über Twitter und so war es nochmal so ein bisschen ein größeres Thema. Oder zumindest habe ich mehr davon mitbekommen. Was ist das Problem? Es gibt ganz viele Node-Packages, wissen wir alle. Wir erinnern uns an die coolen Leftpads und isEven, isOdd und an diesen einen Typen, der alle seine Node-Packages removed hat und halt auch ganz viele so super simple Node-Packages gehabt hat und dann das halbe Ökosystem kaputt gegangen ist, weil halt super viel auf das gezeigt hat. Und da gibt's verschiedene Einstellung dazu, wie viele Dependencies so ein Node.js-Paket haben soll oder nicht. Und da gibt's halt diesen einen Typen, der sagt, ja, hier Semantic Versioning ist super wichtig und wir müssen immer alles, jedes Node-Paket muss irgendwie super, super rückwärts kompatibel sein und muss noch irgendwie Node 0.04 mindestens unterstützen, was irgendwie super alt, super lange nicht mehr supported ist. Ich glaube, um die 10 Jahre nicht mehr supported ist. Und dafür maintaint er praktischerweise auch ein Shitload von Polyfill Dependencies, die genau sowas ermöglichen. Und da hat er seine eigene GitHub-Action. Mhm. Was ich ein bisschen unfair finde, unfair. Auf Twitter wurde es viel geframed als Supply Chain Attack.
Mhm.
Es ist halt dieser eine Dude, der dann halt irgendwie diese 15 Pakete. Aber das ist halt auch dieser eine Dude, der das Main-Paket, das diese 15 Pakete, der auch sowieso Maintainer ist auf dem Main-Paket, das die 15 Pakete anzieht. Also er kann das einfach also ins Main-Paket einbauen. Viele der Dinge, die er tut, im Namen der Rückwärtskompatibilität, machen den Code schlechter lesbar, machen das schwieriger zu überblicken, weil du halt super viele Dependency mit reviewen musst und so weiter. Aber er könnte das wie auch ohne all diese extra Pakete machen. Das so ein bisschen, das Zeug ist komplex genug, das könntest du einfach sonst irgendwo reinbauen. So ein bisschen aufgekommen ist das wohl auch, weil er halt in einem Paket hatte, das so ein bisschen gegen den mehr oder weniger expliziten Willen der Community und der Leute, der vormaligen Maintainer, die nicht mehr so viel Zeit hatten, hatte da halt einfach seine Rückwärtskompatibilität eingebaut, weil er findet, das ist super wichtig. Und er ist irgendwie nicht in der Lage, diesen Trade-off zu acknowledgen, dass es halt irgendwie, dass weniger Dependencies vielleicht auch eine gute Sache ist. Ist so ein bisschen, so ein bisschen zu ideologisch mit, aber es, wenn die Semantic Version nicht hochgezählt wird, dann müssen wir halt noch super alt, uralt Node.js unterstützen. Und das ist auch irgendwie kein neues Thema. Es gibt auch schon länger, also diesen einen Blogpost, den ich hier verlinkt habe, wo sich jemand halt mal für ESLint, worum es vor allem geht, oder was halt vor allem von dem affected ist, angeschaut und mal Pakete rausgelöscht und es sind installiert halt viel schneller und es ist halt viel weniger Pakete und
also weniger Dependencies. ESLint optimiert, willst du sagen?
Ja, genau. Weniger Dependencies sind halt schon auch, da ist schon auch ein Value drin. Und ja, da gibt's jetzt auch von so einem anderen Menschen so ein JavaScript Ecosystem Cleanup. Also ich glaube, das ist so ein bisschen das Positive, was da rausgekommen ist.
Dass Leute jetzt auf den Zug aufspringen und wirklich versuchen, was zu optimieren.
Genau, also, dass Leute jetzt halt irgendwie tatsächlich ihre Pakete oder Pakete anschauen, die halt vielleicht auch populär sind und schauen, okay, welche Dependencies sind wirklich nötig und was macht eigentlich einfach nur die Pakete groß und langsam. Mhm. Und was, ja, wo ist der Trade-off? Und genau.
Ja, also ich glaube, der Kritikpunkt, dass viele sich darüber keine Gedanken machen, sondern einfach akzeptieren, ja, dauert halt und dann damit leben, der Kritikpunkt ist völlig valide. Ich glaube, das gibt zu viele Leute, die das hinnehmen, dass es so langsam ist. Auf der anderen Seite sind diese Leute dann oft auch einfach davon getrieben, dass sie gesagt bekommen, hier nutzt doch einfach das und dann mach weiter, hier da, das Feature, was ich haben will, zu implementieren und beschäftige dich doch bitte nicht mit den Interna davon, von einem Paket, was im Internet rumliegt und schon funktioniert, gut genug funktioniert. Und diese Entscheidung darüber, was gut genug eigentlich ist, die ist vielleicht manchmal nicht ausreichend hinterfragt.
Ja, genau. Und ja, es ist halt einfach, was halt auch so ein bisschen weird Vibes hat, ist der Typ, der findet so, ah, es muss alles super backwards compatible sein, immer. Weil das ist das Einzige, was wichtig ist im Leben.
Das hat Microsoft auch lange Zeit gesagt und Microsoft letztendlich auch groß gemacht. Also
es gibt ein Value, das absolut so, rückwärts kompatibel zu sein, aber es ist halt ein Trade-off zu, wie du dein Zeug weiterentwickeln kannst. Und das, ja, das muss man sich halt überlegen. Ist halt, also, ich meine, ich sag mal so, C++ tut sich zum Beispiel jetzt schwierig gegen Rust, weil sie halt, ja, 40 Jahre rückwärts kompatibel sind. In großen Teilen. Ja, es kann funktionieren. Es kann aber auch sein, dass irgendwann etwas um die Ecke kommt, was halt einfach, ja, dieses Problem nicht hat und nicht mehr rückwärts kompatibel ist und Leute replacen dich dann halt komplett. Also man muss da schon die Balance finden zwischen, und ich glaube, das halt Microsoft hat das halt gut geschafft, weil ja, es ist rückwärts kompatibel, aber du hast halt auch ja,
ich würde Microsoft in dem Bereich nicht so sehr loben, unter uns gesagt. Aber ist das ein Problem? Also ich finde, es ist auch kein Problem für eine Sprache wie C++, wenn sie durch Rust ersetzt wird. Weil es ist ja kein Produkt, kein Produkt, wo jemand Lizenzumsätze dran hat. Hängt erstmal nichts dran. Klar ist es ein Ökosystem, klar haben Leute darauf aufgebaut, aber letztendlich wollen die Leute ja auch daran festhalten und benutzen es so, wie es ist. Ich finde das völlig okay, wenn dann Rust um die Ecke kommt, dann entsteht ein neues Ökosystem und dann können die Leute sich überlegen, lebe ich mit dem, was ich da habe, was funktioniert, was gut abgehangen ist, oder wechsle ich auf das Neue? Weil ansonsten hast du Situationen wie mit Python 2, Python 3, wo Dinge auf einmal, oder Ruby hat das auch durch, oder?
Ja, Ruby
wo
hat
du
das
einfach
auch.
Nochmal Reset auf 0 hast, obwohl, und es steht Ruby auf beiden drauf,
ja.
Und es ist aber nicht in beiden das gleiche drin. Dann habe ich doch lieber einmal C++ und einmal Rust da stehen, wo auch dem letzten Manager klar sein muss, das ist eine andere Technologie. Wir reden hier über was anderes.
Ja, aber nein.
Why not?
Weil, ja, genau, Ruby und Python sind gute Beispiele, wie man es nicht macht. Aber seit sie diese Breaking Changes gemacht haben, sind sie ja trotzdem in der Lage, die Sprache vorwärts zu bringen. Also Python hat ja nicht aufgehört, Changes zu machen und auch Breaking Changes zu machen.
Ja.
Aber sie sind halt sehr viel vorsichtiger, weil das Problem ist mit, ich glaube, ich habe diesen Talk auch mal verlinkt, ich habe den bestimmt mal gepickt, weil das, was Experience so zeigt, wenn du solche Breaking Changes machst, das Ökosystem hat plus minus 10 Jahre.
Ja. Den hast du mal, ja, den hast du mal hier. Ja,
da haben wir, glaube ich, mal drüber gesprochen. Das ist halt einfach so, was so Erfahrungswerte mit so Python und ähnlichen Situationen gezeigt haben. Wenn du sowas machst, geht's halt einfach mindestens 10 Jahre, Entschuldigung, bis dein Ökosystem halt irgendwie mitzieht und wieder irgendwo ist. Und das ist halt, das kann eine Sprache oder ein Ökosystem halt auch killen. Ja, ja. Das richtig. Heißt, man muss da auch vorsichtig sein. Und ja. Ja, also man muss da halt schon so ein bisschen so einen soften irgendwie TypeScript, JavaScript Approach ist glaube ich das gute Beispiel dazu, wo du halt so das halt so wie du das so wie du sowas machen kannst oder irgendwie Types in Python, die halt einfach so ein extra Ding sind. Und du machst halt nicht so, ja, Types sind jetzt plötzlich, oder Type-Hinting ist jetzt plötzlich verpflichtend und alle müssen Type-Hinting machen, sondern du machst das halt so soft und irgendwann vielleicht, wenn ein signifikanter Teil von Python-Ökosystem mit Type-Hints ist, kannst du dann vielleicht auch hingehen und mit einem Python 4, 5, 6 oder so auch einfach sagen so, ja, Type-Hints für gewisse Dinge musst du jetzt machen, falls das jemand möchte. Also falls das irgendwie so ein Goal ist, dass man das irgendwie in der Sprache enforced haben möchte. Und ja, eben TypeScript finde ich auch ein super Beispiel dafür, wie man halt, ja, im Prinzip machst du da ja immer noch JavaScript.
Also TypeScript als Erweiterung zu JavaScript findest du ein gutes Beispiel.
Genau, weil das ist halt so ein Approach, wie du kannst immer noch JavaScript machen und alles, was in JavaScript ist, irgendwie, aber wenn du irgendwie neue Features, neue Dinge haben willst, kannst du das irgendwie mit TypeScript haben. Und du kannst das aber auch einfach aber mixen der Approach, und so.
Ja, genau. Aber der Approach ist, glaube ich, schon auch noch eine andere Geschichte. Das ist schon ein bisschen Äpfel mit Birnen jetzt, TypeScript da reinzubringen. Vorher hatten wir es ja von, wie sehr darfst du eine Sprache oder ist es nützlich, eine Sprache durch Weiterentwicklung neu zu erfinden oder es gleich liegen zu lassen, an einem gewissen Stand zu sagen, ey, das ist fertig hier, wie es ist, und wir machen jetzt was Neues. Und das heißt jetzt Rust. Jetzt, um nochmal auf das Beispiel zurückzukommen, welchen Nutzen das hat. Weil, also ich habe das schon mit verschiedenen Technologien, dass die Leute nicht blicken, ah, das ist jetzt das Neue und das ist das Alte. AngularJS, Angular war auch so eine Geschichte. Das ist jetzt ein Framework, das ist keine Programmiersprache, aber die Welt tut sich schon sehr schwer damit, dass das nicht das Gleiche war, sondern effektiv ein neues Framework. Und die hätten auch einfach das neue Angular nicht mehr Angular nennen müssen.
Ja, okay.
Dann wäre es einfacher gewesen in der Kommunikation.
Das tatsächlich ein bisschen, ja, das ist ein bisschen confusing. Ja, anyhow, wir sind, glaube ich, super abgekommen vom eigentlichen.
Nein, was?
Nein, was auch immer. Genau, vielleicht noch ein bisschen Conspiracy.
Oh, oh.
Der Typ ist halt von wie heißt es? Tiled Lift? Maybe? Dieses Open Source, die Open Source Pakete sponsoren. Nur Lift. Wie heißt diese Firma, die eine Firma, wo du die Open Source Pakete sponsort?
Keine Ahnung, wen du meinst.
Ja. Weiß ich auch nicht. Irgendwas mit T. Auf jeden Fall, er bekommt halt Geld von denen. Und eine der Conspiracy Theories ist halt, dass er die Pakete halt überall einbaut, unter dem Vorwand von, bla bla bla, weil er halt Maintainer von diesen hunderten Paketen ist und dann halt Geld bekommt, weil die dann halt super viel installiert werden, weil du installierst halt irgendwie ESLint oder so und installierst dann halt irgendwie 20 von seinen Paketen. Mhm. Jedes Mal. Und damit ja, ist halt so ein bisschen artificial boosted von, wie wichtig diese Pakete für das Ökosystem sind. Obwohl das eigentlich niemand braucht, aber alle laden es einfach runter, weil es halt in populären Paketen drin. Und weil seine Pakete dann wichtiger sind, bekommt er halt mehr Geld.
Okay. Ach, die meinst, die haben da so ein Incentive drauf.
Genau, er hat halt so ein weirden Incentive, Pakete da reinzubauen, die eigentlich gar nicht, ja, aber weil es halt seine Pakete sind und er die dann halt maintaint und dann Geld bekommt, dass er die maintaint. Ja, aber eben, wie gesagt, Disclaimer, das ist ein bisschen Verschwörungstheorie. Genau. Und was man auch fairerweise dazu sagen muss, was nicht so okay ist, Leute ihn auf Twitter gerostet haben, glaube ich. Das schon Also da übertreiben gewisse Leute, glaube ich, schon auch ein bisschen. Aber das ist nicht okay. Aber auf der anderen Seite ist dieser eine Typ halt single-handedly dafür verantwortlich, das ganze JavaScript-Ecosystem zurückzuhalten. Ja. Also, das ist halt irgendwie keine Rechtfertigung für Harassment. Aber auf der anderen Seite, in so einem Open-Source-Umfeld, ich glaube, die zwei Optionen, die du hast, ist halt A, Harassment, und B, halt einfach folgen und alles selber machen. Und ja, es sind beides nicht gute Optionen. Ja. Weiß ich nicht.
Gibt es nicht noch, also Harassment ist keine Option, finde ich.
Sollte, also keine gute Option, es ist offensichtlich eine Option, weil Leute haben sie gewählt.
Sollte keine Option sein. Eine zivilisierte Gesellschaft sollte keine Option sein. Dass es absolut betrachtet und technisch betrachtet eine ist, ja, von mir aus. Aber gibt es nicht noch die Option, das Zeug nicht zu nutzen, wenn man ein Problem damit hat? Also du musst es ja nicht forken und selber machen, sondern du kannst es auch einfach nicht nutzen. Löst deine Probleme woanders, wenn du ein Problem mit dem Typen oder mit seinem Artefakten hast.
Das Problem ist halt, es sind super viel populärem Zeug drin. Also es ist halt schwierig, das alles nicht zu benutzen. Weil das, was ich meine, ist halt single-handedly dafür verantwortlich, das ganze Ökosystem. Also wenn du medium-sized JavaScript-Projekt hast, ist hast du drin. Vermutlich... Ja. Mhm. 20 bis 100 Dependencies von ihm.
Ja.
Drin.
Ja.
Wenn du jetzt nicht alles irgendwie, wenn du jetzt nicht irgend so ein obskuren, ich habe alles selber gebaut oder so.
Not invented here Syndrom.
Genau. Und dass das irgendwie nicht so ganz die Lösung ist, dass man sich alles irgendwie selber inventet, vielleicht auch. Also wenn du irgendeins der populären Frameworks benutzt, dann hast du ganz viel Zeug von ihm drin. Implizit schon.
Mhm.
Und ich finde, das ist schon ein Problem. Also es ist schon nicht, das ist schon nicht okay. Und dann, ja, also was machst du dann?
Ja.
Was dann, alles selber inventen? Also ein ESLint dann selber schreiben?
Ja.
Ja, ja. Ja. Also, ja, kann man. Ist, wie gesagt, das ist die andere Option. Du kannst halt forken und das irgendwie selber machen. Aber das ist halt auch nur so medium gut für so ein Ökosystem, wenn das zu viel passiert und dann irgendwie nur so, wenn du dann halt irgendwie 5 ESLint hast und alle sind slightly different und alle sind slightly different unmaintained.
Yep.
Mhm. Das ist auch
also, weil du duplizierst den Effort faktisch. Und das
ja, und die Arbeit, also ich meine...
Und die Arbeit und irgendwie, es kann Sinn machen, für gewisse Dinge ist das sicher eine Option, aber in the grand scheme of things ist halt auch wieder ein Trade-off. Kann eine gute Option sein, kann aber auch nicht so ideal sein.
Mhm.
Und ja, dann möchte ich noch diesen einen Typen shoutouten, der hingegangen ist und Node 004 ausprobiert hat, weil es gibt keine pre-built Binaries mehr. Und 004 konnte er gar nicht bauen, hat dann nicht funktioniert, dann hat er 010 probiert und dann hat er probiert, die Pakete zu installieren und surprise, surprise, funktioniert natürlich nicht so gut. Weil, ja. Es ist natürlich nicht so weit rückwärtskompatibel, weil da müsstest du, wenn du so weit rückwärtskompatibel sein möchtest, kannst du natürlich machen, aber das ist halt dann doch nochmal mehr Aufwand. Und das ist halt, das super weit rückwärtskompatibel Argument ist halt auch so ein bisschen so, ja, wenn du das brauchst, wenn das jemand braucht, sehe ich das total ein, ist halt scheiße, ist halt viel Aufwand, aber kann man machen. Also ich unterstütze auch noch viel zu viele Python-Versionen, die nicht mehr offiziell von Python supported sind, weil sie halt noch in Debian drin sind und was weiß ich. Also ich kenne das Problem, aber ich kenne dann halt auch actually Leute, die das halt noch so benutzen. Und kann man irgendwie sagen, so diese super, super irgendwie immer vorwärts und immer das Neueste, dass das halt auch schon scheiße ist, sehe ich auch, aber eben, wie gesagt, ist halt so ein Trade-off. Und das irgendwie halt so gar nicht in Erwägung zu ziehen, dass das, ja. Und dann halt auch so Dinge zu sagen wie, ja, Disk Space ist free, und niemand interessiert sich für mehr Dependencies, das ist halt egal, und dann einfach im Prinzip, ja, alle anderen Meinungen zu übersteuern und sagen, ich habe recht und das ist der einzige Trade-off, der zählt. Pff, ja, finde ich schwierig. Und dann, ja, ist halt,
ja,
bekommt man das halt auch zu hören von Leuten.
Ja.
Und irgendwie, ich finde, wie es gab diese Diskussion, es gab Leute, die in diesen Merge-Request mit ihm diskutiert haben und ihm versucht haben, irgendwie da zu einer Einigung zu kommen, dann hat er das halt einfach übersteuert. Hm. Und dann ist halt schon die Frage bei Open Source, also, welche Option hast du? Ja, du kannst forken, aber
ja, aber ich meine,
ist halt auch noch so eine Medium-Option.
Naja, wenn also, du der bessere Fork bist, also
ja, klar.
Haben wir schon oft gesehen. Also ich meine, insbesondere wenn, ja, wenn es ein guter Diktator ist, ne, dann funktioniert das immer ganz gut, aber wenn es dann Eigenwillige sind und es nicht gut funktioniert, dann muss man es halt forken und es besser machen. Und wenn man eine Community dann hinter sich kriegt, dann ist man irgendwann auch das bessere Produkt.
Ja.
Das ist halt einfach so. Gut. Bist du fertig mit deinem Rumgeheule?
Ich glaube, ich habe
Darf ich heulen?
Ich glaube, ich bin durch. Außer es gibt noch von euch was dazu. Nein, sonst bin ich durch.
Ich habe auch, also kommen wir zum Mimimi der Woche, ich habe auch rumzuheulen. Ich habe so ein Windows-Laptop hier gehabt, der so
verrückt.
Fast geerbt sozusagen. Also der war halt da übrig. Es war halt Windows 11 drauf und ich habe gedacht, und da waren halt auch noch Daten drauf, die man vielleicht brauchen könnte. Und ich wollte das jetzt nicht einfach überbügeln, gut ist. Da habe ich gedacht, naja, okay, früher hat es ja auch funktioniert, dass du so ein Dual Boot installierst. Dann habe ich meinen Ventoy-Stick genommen, habe den da angesteckt und gesagt, boot ich von da, installiere ich mir hier so ein Ubuntu dazu, weil dann kann man es wenigstens auch mal noch für was Sinnvolles verwenden, diesen Laptop, weil sonst liegt er halt nur in der Ecke rum, ne? Und ja, Secure Boot ist eingeschaltet. Ja, Microsoft hat alle Keys und mein Ventoy-Stick nicht. Also bootet er nicht. So. Mhm. Also, das erste, was man machen muss, ist, sich in diesem komischen BIOS zurechtfinden und Secure Boot ausschalten. So, das war die erste Sache. Ah, okay. Ja, kann man. Aber das ist schon was, stell dir mal vor, du gibst irgendjemand so einen Linux-USB-Stick und sagst, ja, komm, installiere das doch dazu. Ist ganz einfach. So wie es früher war, ja, hast es einfach gestartet, installiert, hat dich irgendwie ein Installer durchgeführt, hattest du dein Linux als Dual Boot. Das kannst du heutzutage vergessen. Also da kannst du, da kommt überhaupt, nee, das ist scheiße.
Ja.
Ich finde diese, also wir hatten ja letztens schon über Secure Boot. So wie es halt gerade ist mit nur diesen Microsoft Keys, bin ich nicht wirklich einverstanden mit dieser Situation.
Also, ich meine, hatten wir ja das letzte Mal auch schon, du kannst deine eigenen Keys installieren. Aber
ja, wie gesagt,
ich sehe schon, es ist halt komplizierter und für irgendwie. Ja,
gibst du jemanden einen USB-Stick mit und sagst, hier installier dir mal das Linux dazu, ist total einfach. Ist es nicht, ja? Also okay, Secure Boot abgeschaltet. Habe ich hingekriegt. So, dann bootest du das Ding und dann sagt dir das Ubuntu, ja, hör mal zu, ich kann da nicht drauf zugreifen, du hast da dieses Intel RST an, was? Ja, das ist so eine RAID-Funktionalität von Intel, was heißt das, Rapid, ich habe schon wieder vergessen, wofür RST steht. Habe ich kurz gelesen, habe ich irgendwie, ist mir gleich wieder entfallen. Also ist quasi so eine Art Intel Rapid Storage Technology. da kannst du quasi in deinem BIOS schon irgendwie ein RAID zusammenbasteln oder Windows bastelt dir das zusammen, ist dann halt so eine Art Fake RAID, weil es ja kein echtes, irgend so ein Hardware RAID. Und dann ist deine NVMe, was jetzt in dem Fall eben nicht mit HACI angesprochen, sondern mit diesem RST, und sagt Linux, ja, nee, will ich nicht, also das Ubuntu in dem Fall, geh mal bitte in dein Windows, schalte das ab. Ja, turns out, das ist gar nicht so einfach, so abzuschalten. gibt dann wilde, oder die Ubuntu Canonical Seite sagt dir dann, hier, mach mal den Rec-Edit auf und geh mal in diesen AK irgendwas dringen und änder mal den Wert dahin und hier füg mal das da noch ein. Du fühlst dich echt, das kann doch alles nicht wahr sein. Und dann hat der Weg bei mir noch nicht mehr funktioniert. Dann habe ich hier auf superuser.com hatte auch jemand dieses Problem. Ich habe dann den Weg gemacht, der hat funktioniert. Aber das ist auch, ne, führe als Administrator irgendwie die Kommandozeile aus bei Windows, tippe das ein, boote im Safe-Modus einmal rein. Dann wechselt er den Treiber von diesem RST auf AHCI. Oder musst du dann natürlich auch erstmal ein BIOS einstellen, boote nochmal neu, dann hast du es abgeschaltet. Wunderbar, habe ich das abgeschaltet. Ja, boote ich wieder in mein Ubuntu rein, sagt das Ubuntu, ja, sorry, du hast ja auch noch den BitLocker an.
Und an der Stelle habe ich dann aufgegeben. Ich habe diese NVMe ausgebaut, habe eine andere eingebaut und habe darauf mein Linux installiert.
Ah, ja.
Weil da war ich jetzt, also geht bestimmt auch, diesen BitLocker abzuschalten, aber ich hatte schon von RST keine Ahnung, von Windows habe ich nicht viel Ahnung und jetzt, nee, das war mir dann, ja. Ich meine, wie gesagt, da sind noch ein paar Daten drauf, die derjenige vielleicht doch nochmal braucht oder nicht. Jetzt habe ich das halt in so eine kleine Verpackung hier eingebaut, wo man das per USB-C dann immer noch auf diese NVMe zugreifen kann, will, muss, wenn man das irgendwie muss. Ich hoffe, das geht auch mit diesem BitLocker und ist dann nicht ganz kaputt. Ich habe es jetzt noch gar nicht viel versucht, dieses Windows wieder zu booten. Ich kenne das ja auch nur von Linux. Linux kann ich einfach auf so eine externe Gedöns packen und dann geht es irgendwie. BitLocker, I don't know. Aber ich meine, wenn das wird ja irgendwie mit dem System irgendwie, wenn ich das nur auf dem System fahre, keine Ahnung. Jedenfalls, habe ich dann alle Schrauben gelöst, habe eine andere NVMe eingebaut, die ich noch hier rumzuliegen hatte, habe mein Linux installiert und jetzt bin ich glücklich. Trotzdem ist es, also fuck Secure Boot, fuck Rapid Storage Technology, fuck BitLocker, das ist nicht mehr, das kannst du keinem, also das kann man echt keinem zumuten, Linux auf so einem Windows 11 gedongelten Laptop zu installieren, zumindest nicht ohne betreut. Und das finde ich traurig.
Ja, also gut, fairerweise, ja, Dual Boot ist halt echt, Dual Boot ist halt echt ein Problem.
Ja, also, aber schon den ersten Problem. Schritt, Secure Boot auszuschalten, ist, was ein normaler User ja schon nicht hinkriegt. Also wenn du da sagst, hier, nimm diesen USB-Stick.
Also, warum musst du das aus?
Ja, es ging halt nicht ohne.
Ah, nein, sorry. Ja. Ich dachte jetzt gerade an BitLocker, weil, was ich nicht ganz verstehe, wieso du BitLocker ausstellen musst, das,
wenn du diese Part, also du hast da eine Windows-Partition drauf, ne? Und früher hast du die einfach verkleinert und hast dahinter dann dein Windows, dein Linux installiert. Ja. Das geht halt nicht, wenn es mit BitLocker verschlüsselt ist. Geht, das heißt, kann das Linux halt nicht
tun. Du musst kleiner machen, dann musst du es wieder, dann musst du wieder backloggen.
Ja.
Genau. Okay, sehe ich. Ja, ist, ja. Und dann, weißt du, was das Geilste ist? Also ich hatte das ja auch, ich hatte ja auch viele Jahre so Dual Boot, Windows, Linux Dinge gemacht.
Mein Ballad.
Und ja, ich hab mich auch, ist jetzt auch gut. Ich habe jetzt nur noch Linux und vielleicht habe ich noch ein Windows drauf, ich weiß gar nicht, aber ich habe schon lange nicht mehr gebootet. Vielleicht funktioniert jetzt auch nicht mehr. Genau. Das eine ist, dass dein Bootzeug immer wieder mal kaputt geht von der einen oder von der anderen Seite, dass du immer wieder mal fixen musst, wenn du irgendwo nicht aufgepasst hast beim Updaten. Und das andere ist, dass BitLocker auch immer wieder mal das Gefühl hat, so, das sieht aber noch komischer Hardware, neuer Hardware aus, bist du sicher, dass das immer noch das gleiche ist? Gib doch da nochmal dein BitLocker-Key ein. Und das ist super, super annoying. Kann ich gar nicht empfehlen.
Müsste mir erst angucken, wo der überhaupt ich meine, das Gerät war halt so
Microsoft-Konto, kannst du das nachschauen.
Ja, aber das ist ja nicht mit einem, der kam ja so installiert, das ist ja ein Dell-Notebook gewesen mit so installiert, vorinstalliertem.
Ja, aber da hat sich ja jemand angemeldet, oder?
I don't know.
Vermutlich schon, und da ist ein Microsoft-Account dahinter, und in diesem Microsoft-Account ist dann der BitLocker-Key hinterlegt.
What the fuck?
Ja, ja.
Den BitLocker-Key ins Internet zu bringen, ist natürlich auch die beste Idee. Aber ja.
Ich weiß nicht genau, wie es technisch genau, welcher Teil, ob das secure, ob sie sich da was, ich glaube, sie haben sich da was überlegt, aber wie
bestimmt haben sie sich da was überlegt. Ja, ja, so wie sie sich überlegt haben, wie sperre ich Linux am besten aus, dass es sich da nicht installieren kann. Ich meine, ja, ist ja eine, will man ja bei Secure Boot auch, dass nicht irgendwie jemand einen fremden Kernel da bootet, kann ja auch schon stehen, aber ist in dem Fall trotzdem assi. Also ich hatte, wie gesagt, einfach keinen Bock mehr und hab hardware-mäßig das angefasst, weil das, nee, war mir dann einfach. War
einfacher. Ja, ja, also Dual Boot, wenn du jetzt nicht regelmäßig hin und her switchen musst, kann tatsächlich einfacher sein, einfach die Festplatten-Hardware zu tauschen. Und dann entweder von der einen oder von der anderen und jedes System glauben zu lassen, dass es das einzige System ist.
Du bist das Einzige auf dieser Welt.
Das ist das einzige System, was ich an glaube.
Ja, kurzum, Ingo hatte schlechte Laune, sei mal froh, dass wir nicht in der Nähe waren.
Gut, dann, ich habe fertig geheult. Ich habe mich ausgeheult bei euch, wir können zu Lesefu kommen.
Juhu, dann lesen wir doch endlich mal wieder was. Und zwar habe ich was zu lesen mitgebracht, was sehr lustig ist. Und zwar ist es eine Webseite von einem österreichischen Forscher. Ja, ich glaube, es war so, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Der hat ganz viele Chatverläufe auf eine Webseite gestellt. Und das Besondere an diesen Chatverläufen ist, das sind Leute, bei denen eine Ransomware zugeschlagen hat. Und die Antworten von den Ransomware-Leuten, die dann darüber verhandeln wollen, dass die Leute, bei denen sie zugeschlagen haben, ihnen jetzt Geld zahlen.
Mhm.
Ja. Da kann man mal so sehen, da ist sicherlich so, auch was so Verhandlungstechnik angeht und wie das so dann abläuft, kann man da mal nachlesen. Und es gibt da auch durchaus längere die dann auch erstmal, jeder geht zurück zu seinem Chef und verhandelt nochmal, wie das jetzt ist und so. Ist ganz interessant, wie da so die Deals angebahnt werden und wie die vorgehen. Kann man mal drin rumstöbern.
Crazy.
Okay, ja, ich scroll auch gerade.
Genau, das ist, wenn wir bei Ransomware sind, muss ich auch einfach nochmal auf Hirne hacken hinweisen, auf mediaccc.de, die Talks vom Linus über Ransomware-Angriffe sind einfach sehr gut. Und natürlich dann auch die letzte, die Hackback-Edition vom letzten Dings da, zeigen sie so ein bisschen die Hintergrundleute und reden darüber, wie sie mit denen verhandeln. Es gibt bei Minute, weiß nicht, 5 oder so, gibt es die eine wichtige Slide des ganzen Vortrags, der andere ist ja, der Rest ist einfach zur Unterhaltung.
Nice.
Ja, na gut, dann packe ich den Link zu dem auch nochmal in die Show Notes.
Da könnt ihr das Leute nochmal anschauen.
Interessant. Okay. Gut. Kann man viel lesen, auf jeden Fall. Ja, einfach mal. Oh Gott. Naja, nee, lieber nicht weiter hier rumscrollen, aber ja.
Kann man viel Zeit verbringen, glaube ich.
Hm. Ja, wenn man irgendwo öfter mal auf die Bahn wartet, auf den Bus wartet, dann kann man das, kann man sich durch, merken, dass das, kann man vom Format her auch gut auf dem Handy lesen.
Ah, ja. Stimmt. Dann Servers don't like it hot. Stellt sich raus, wenn Computer langsam sind und komische Probleme haben, schaut euch mal auf die Temperaturen. Könnte sein, dass die warm werden.
Ja.
Und das Fehlerbild ist super 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 komisch und das ist jetzt auf dem Chaos Social Mastodon wohl passiert. Sie wissen nicht so genau, was gefixt hat oder nicht gefixt hat, aber die Temperaturen sehen jetzt wieder okay aus und es ist auch wieder nicht mehr so laggy und funktioniert einfach wieder, also scheint schon so eine Art von Zusammenhang zu bestehen.
Okay, aber Sie wissen nicht, welchem Server jetzt so heiß geworden ist und warum?
Sie wissen nicht, warum dem Server. Sie sehen halt, dass die Temperatur angestiegen ist und dann wird es halt langsam und Dinge funktionieren schlechter. Aber Sie wissen nicht, warum oder was kaputt war oder ob hardwaremäßig was kaputt war oder so.
Weil ich meine, die letzten paar Tage ist schon ein bisschen heißer geworden.
Genau.
Draußen so.
Spekulation ist, dass irgendwie Power Cycling das den Fan vielleicht wieder angestellt hat, oder wo sie das Rack und den Server aufgemacht haben und wieder zugemacht haben, dass irgendwie das vielleicht
geholfen hat.
Ja.
Okay.
Dass den Fan wieder unstuck war und das.
Einfach mal gegen ins Gehäuse klopfen und dann.
Genau, einfach mal dagegen treten und dann geht's wieder. Vielleicht ist das auch hier beim anderen Felix das Problem. Vielleicht muss er mal gegen seine NixOS-Box treten und dann lüftet sie wieder korrekt und dann funktioniert es auch wieder besser.
Ja, hoffentlich.
Genau, es ist mir auch schon passiert, ist tatsächlich, schaut euch das an, gerade jetzt, wie Ingo gesagt hat, es wird wieder Sommer, es ist wieder wärmer geworden.
Ja, ich gucke nämlich auch schon immer die ganze Zeit in meinen Keller, ist genau. Auch plötzlich zu warm.
Genau, also habt da ein Monitoring für CPUs und so. Und schaut da halt vielleicht mal drauf, wenn ihr ganz viele komische Probleme habt. Hardware hat dieses interessante Verhalten von, wenn es zu warm ist, passieren komische Dinge in deiner Software.
Und jetzt noch den ultimativen Wake-up-Call dazu. Die 12 heißesten Monate auf der Erde der letzten 100.000 Jahre waren alle in den letzten 12 Monaten.
Ja, schön, toll, danke. Aber gerade es treten örtliche
Gewitter auf. Ihr habt mit der Wärme angefangen.
Ja, Sturmböen, Starkregen, Niederschlagsmengen über 20 Liter pro Quadratmeter, kleinkörniger Hagel, sagt meine Wetterwarnung hier auf meinem Dashboard.
20 Liter Quadratmeter, das hat Ahrtal-Dimensionen.
Nee, 20 Liter pro Quadratmeter, das ist ein Tropfen auf dem heißen Stein hier. Also unter 200 Liter pro Quadratmeter juckt mich das hier überhaupt nicht. Ganz ehrlich.
Dann bin ich vielleicht im Komma verrutscht, aber.
Also 200, ja, aber selbst 200 würden mich jetzt hier auf meiner Wiese nicht interessieren. Also das ist schön, fände ich gut. Ich nehme das. Aber im Ahrtal macht sowas Probleme, da gebe ich dir recht. 200 ist da doof, hier in Brandenburg. An einigen Stellen sagst du, ja, mein Gott.
Ja, also jetzt schön. Kommt ja mal auf den Zeitraum an, ne? Also
ja.
der 20 Liter, das war pro Stunde dann. Und natürlich ist das die Niederschlagsmenge von einem Tag oder von einer Stunde oder wovon reden wir? Das ist
ja, es ist 20 Liter pro Quadratmeter pro Stunde.
Ja, genau. Ja, und das läppert sich dann natürlich ganz heftig.
Deswegen, also wenn ihr Donnergrollen hört und so, das ist gerade bei mir alles. Ja. Aber zu heiß ist blöd, da gebe ich euch recht. Bei mir im Keller ist auch schon relativ warm. Okay, haben wir das geklärt? Server mögen es nicht heiß. Was haben wir da noch? Habt ihr noch was? Hast du noch was gelesen?
Genau, also hier.
Jetzt kommt diese Haskell-Geschichte.
Jetzt kommt dieses Haskell. Functional Correctness Haskelling Your Way to Reliable Code. Es hat ein bisschen was der Titel verspricht und ist sehr viel Haskell. So ein kleiner, I guess, getting started with Haskell. So ein bisschen wie schreibst du Funktionen, wie funktioniert Haskell. Und ist ganz nett und hat aber auch einige Tipps, so generell halt so ein bisschen, ja, dass man, ja, dein Leben ist halt ein bisschen einfacher, wenn du ein bisschen mehr Pure Functions machst, ohne State. Das ist ein bisschen einfacher zu testen und du kannst es halt auch in...
Weiß nicht, ob dein Leben überhaupt einfach ist, wenn du Haskell machen willst, aber okay.
Nee, ja. Aber der Punkt ist Pure Functions und so kannst du auch in Python machen. Du kannst auch in Python oder JavaScript oder sonst was ein bisschen funktionaler programmieren. Und das kann helfen, deine Code Correctness ein bisschen besser, einfacher.
Okay.
Einfacher testbar.
Gut. Also.
Ich fand den Talk ganz gut. Ist, glaube ich, eine Stunde oder so. Genau, 55 Minuten. Kann man, wenn man ein bisschen, ja, sich Haskell anschauen will, und sonst vielleicht auch ein paar Ideen mitnehmen möchte für so sonst Programmieren, kann ich empfehlen.
Okidoki. Dann Rust.
Dann,
da
genau,
die nächsten. Rust lässt da links liegen wieder. Nach drei.
Genau.
Mal. Meine Güte, das kann ja.
Genau, ich die nächsten zwei würde ich mal zusammennehmen, die nächsten zwei, weil, was, Rust ist halt aktuell so super das Hype-Ding,
ja.
Und das ist immer ein bisschen suspicious, finde ich. Wenn alle sagen, ja, Rust ist perfekt, Rust kannst du für alles nehmen, Rust löst alle deine Probleme.
Auf jeden Fall.
Und darum habe ich mal so ein bisschen geschaut und da gibt es diesen einen Blogpost, der auch ziemlich neu ist, von Ende April diesen Jahres, Leaving Rust Game Dev After 3 Years, der ziemlich sehr, sehr extensive ist, wo er sagt, warum Rust für sie als kleines Game Dev Studio nicht funktioniert oder ja nicht gut genug funktioniert, halt nicht so ein bisschen das Problem löst. Und das muss man fairerweise sagen, ist jetzt halt sehr auf Game Dev gemünzt.
Ja.
Und der zweite ist so ein bisschen High-Level Rust. Der Blogpost ist ein bisschen weniger gut, aber der hat ein bisschen mehr noch irgendwie so wie so eine Checkliste von Dingen, die eigentlich irgendwie, wo man irgendwie vielleicht
abschätzen kann, ob Rust was für einen ist.
Wie man Dinge noch besser machen könnte, wo Dinge noch besser sein könnten, was halt so ein bisschen Schwachpunkte sind in
von
dem Rust. Aktuellen, wie Rust aktuell funktioniert.
Gut, es entwickelt sich ja auch immer noch ganz stark.
Genau, es wird auch noch weiterentwickelt und so und es ist einfach, ja. Genau, es ist interessant zu wissen, wo die Limitations sind, weil, ja, waren wir vorher schon ein bisschen dabei. Ich meine, Rust ist nicht per se gut oder schlecht, es ist halt Trade-offs für was willst du überhaupt lösen und was ist Rust gut und was funktioniert bei Rust halt nicht so gut. Und wenn man das weiß, dann kann man halt so eine
fundierte Entscheidung treffen.
Ja, fundierte Entscheidung machen und nicht einfach so, Rust ist Hype, wir machen das jetzt in Rust. Aber
man kann auch so die Sache angehen, also
kommt halt drauf an für was, aber genau, ist auch okay, wenn man das bewusst macht und sagst, ja, ich baue das jetzt in Rust, weil ich will halt Rust lernen. Absolut, dann mach das in Rust. Das ist ein okayer Grund, aber es halt vielleicht nicht so, ja, ich baue jetzt meine ganze Business Strategy für die nächsten 20 Jahre darauf auf und ich mache das mit Rust, weil Rust ist Hype, oder ich mache es mit JavaScript, weil JavaScript ist gerade Hype. Oder ich mache das mit Ruby, weil Ruby ist gerade Hype.
So halt. Sich damit beschäftigen und dann eine Entscheidung treffen.
Genau, man sollte schon, also ich finde schon, man sollte sich was überlegt haben. Und es gibt halt, ja, es gibt halt so Trade-offs, die man sich überlegen sollte, wenn man Dinge baut. Und ja, wenn es ein kleines Tool für irgendwas Open Source, was nur du benutzt, dann ja, schreib das hin, was auch immer dir Spaß macht. Oder wenn das Ziel ist, einfach irgendwas mit Rust zu machen, ja, dann mach das mit Rust. Aber dann ist das Ziel halt, irgendwas mit Rust zu machen und nicht irgendwie, ja, ich möchte dieses oder jenes Problem lösen. Sondern das Problem, was du lösen möchtest, ist, dass du was in Rust baust. Das ist auch okay. Also ist nicht falsch oder so. Aber man muss sich dem halt einfach bewusst sein und nicht einfach so, ja, ich schreibe jetzt irgendwie die Hälfte des Codes bei meiner Firma einfach in Rust um, weil Rust ist ja cool. Und dann hast du irgendwie niemand mehr, der es maintain kann und war halt vielleicht nicht eine gute Choice für das Problem, was man überhaupt hatte, was man lösen wollte. Naja, könnt ihr auf jeden Fall diese zwei Blogposts anschauen, wo Leute ein bisschen mal kritischer sind mit Rust und nicht immer nur sagen, Rust ist das beste Ding seit geschnitten Brot.
Jupp. Okay, dann kommen wir zu unserer letzten Kategorie. Picks. Und
auch nur du hast einen Pick. Irgendwie waren wir die Woche.
Ja, wir picken heute nicht so viel.
Weiß auch nicht. Nee, ich wollte mich einfach nur aufregen, die Woche. Muss auch mal sein.
Das auch, dafür habe ich nichts zu weinen.
Ja. Okay.
Ich hatte nichts zu weinen, sonst habe ich ja immer
Süßes, was Cooles zum Schluss.
Genau. Hier, Picks, und zwar ist es bahnhofskatze.de.cool. Und das ist eine Webseite, das ist so eine Karte, und dann,
auf Bahnhofskatze,
sind die Katzen, die halt so um den Bahnhof rum sind.
Okay.
Doch, um Bahnhofskatze, und da kannst du dann auch deine,
Das heißt, ich gehe jetzt zum Bahnhof, fotografiere deine Katze, und dann kann ich die da hochladen.
Genau,
ja?
Und dann kannst du da hochladen, und dann kannst du sagen, wo, und dann kannst du irgendwie dann, also aktuell, er bastelt wohl noch, also ist ziemlich neu, er bastelt wohl noch am Formular, um neue Bilder einzureichen. Aktuell musst du ihn auf Twitter, Mastodon oder via E-Mail anpöbeln. Kannst du ihm ein Foto schicken und sagen, ja, habe ich da gesehen, dann wirst du verlinkt und so. Und dann trägt er das in die Karte ein, und dann, ja, kannst du Katzenfotos von rund um der Welt. Und wenn du irgendwo bist, dann kannst du am Bahnhof, kannst du Ausschau halten nach der Katze. I guess.
Cool.
Ja. Ja. Finde ich eine herzige Idee, und ist cool gemacht. Also.
Auf jeden Fall.
Lustiges kleines Projekt. Finde ich gut. Sollte mehr so Projekte geben.
Mehr, und vor allem mit Katzen. Also mehr Katzen.
Und mit Katzen, ich meine, Katzen sind sowieso super.
Ja, mehr Katzenprojekte.
Mehr lustige kleine Katzenprojekte.
Genau. Könnt ihr von mir aus dann auch in Rust oder so machen. Weil.
Warum? Genau, wenn ihr wollt, macht's halt.
Okidoki, dann sind wir durch mit dieser kleinen, feinen Sendung, würde ich sagen. Ich habe jetzt gerade noch schnell geguckt, ob ich noch schnell einen Pick finde, aber nee, irgendwie muss auch mal Schluss sein. Und ja, dann hören wir uns in hoffentlich 1, 2, 3 Wochen wieder. Vielleicht wieder in voller Besetzung. Müssen wir schauen. Und ich wünsche euch, wie immer, eine frohe Zeit. Passt auf euch auf. Habt Spaß.
Der Gerät.
Am Gerät.
Genau. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Ciao.
Tschüss.